Die zweite Bundesliga der Männer biegt auf ihr Saisonfinale ein und diese verrückte Liga ist natürlich oben wie unten noch überhaupt nicht entschieden. Zusammen mit Matthias Kneifel und Tobias Rieger blicken wir nach dem 27. Spieltag sowohl auf das Aufstiegsrennen als auch auf den Abstiegskampf und beantworten für uns, für wen sieht's gut aus, für wen eher düster. Da gehen wir jetzt rein. Let's go.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben.
Rossi ist zu, kurze Abwehr. Lang genug für Willi Landgraf.
Wagner. Martin Wagner.
Und das 1:0. Markus Kurt aus dem Gewühl.
Und Tor! Alexander Schur.
Der Blick auf andere Ligen.
Und damit herzlich willkommen zur Ligatur des Rasenfunk, genauer gesagt zur Ligatur der zweiten Bundesliga der Männer. Mein Name ist Marc und ich habe jetzt den richtigen Knopf gefunden. Eben bin ich ausgerutscht, aber ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Führt mich auch dazu, dass ich mich nochmal entschuldigen will für die letzte Sendung meinerseits, die ausgefallen ist. Es ging krankheitsbedingt gar nicht anders. Jetzt bin ich schon wieder auf den Knopf gekommen. Es ist der Wahnsinn. Aber hier wird nicht geschnitten, so ungefähr. Nein, alles gut. Wir legen hier direkt los. Wie gesagt, mein Name ist Marc. Ich darf heute wieder durch diese wunderbare Fußballsendung führen. Zuletzt krank gewesen, aber vor zwei Wochen wurdet ihr ja ganz fantastisch versorgt von Eva, Thomas und Kevin. Und heute habe ich wieder die Ehre, heute ein bisschen über die zweite Bundesliga der Männer zu reden. Das mache ich wie immer nicht alleine. Das mache ich zum einen mit der Lilie des Rasenfunks, Matthias Kneifel vom Kickschuh-Blog und vom Podcast Hoch und Weit. Ich begrüße dich. Hi.
Servus, hallo zusammen.
Und zum anderen 96-Fan, Host des Podcasts Die Wohngemeinschaft und großer Martin-Kind-Freund Tobias Rieger. Ich grüße dich.
Da gehst du aber hier direkt rein in die Folgen. Das streichen wir definitiv raus, aber ich wünsche euch natürlich auch einen wunderschönen guten Abend zusammen.
So, zum anderen kann ich mich aber nochmal detaillierter vorstellen. Marc Schwitzki, falls ihr mich noch nicht kennt in dieser Sendung. Das mag ja manche, mag bei manchen ja so sein, dass sie zum ersten Mal reinhören. Das würde mich natürlich total freuen. Ich bin freier Sportjournalist. Ihr kennt mich aus dieser Zweitligasendung, aber vielleicht auch schriftlich vom RBB, RBB 24 genauer gesagt, und vom Podcast Hertha Base. Und heute habe ich natürlich auch hier wieder die Ehre und da freue ich mich sehr drauf zum Programm dieser Sendung heute. Ja, was wollen wir machen? Wir haben zwei Schwerpunkte. Relativ klar erzählt, Auf- und Abstieg. Also das kann man ganz einfach darauf unterbrechen. Denn der 27. Spieltag ist vorbei. Es stehen nur noch 7 Saisonspieler an und auch eine eher ungeliebte Länderspielpause. Die ist aber immer ein ganz schöner Trenner, um quasi dann so die letzte Batterie der Ligaspiele so anzukündigen und dann nochmal so einen Cut zu setzen und bietet für uns die Möglichkeit, jetzt nochmal zu schauen, naja, bei den Teams von oben, wer hat denn noch realistische Chancen überhaupt auf den Aufstieg in die erste Liga? Wie sieht die Formkurve jeweils aus nach diesem 27. Spieltag? Und unten wiederum mehr oder weniger dasselbe. Wir blicken in den Abstiegskampf, in den Kampf um den Klassenerhalt. Gefühlt spielt ja noch die halbe zweite Liga gegen den Nichtabstieg, hoffentlich nicht, um den Nichtabstieg. Das ist in dieser Liga ja meistens dieser berühmte Satz, spielst du nicht um den Aufstieg, spielst du gegen den Abstieg. Ein paar Teams, da kommen wir gleich drauf, glaube ich, betrifft beides nicht mehr so richtig. Aber wir wollen eben auch nach unten gucken und schauen, ja, wie sortiert man das da unten eigentlich jetzt ganz genau bezüglich Hoffnung? Und bevor wir dann richtig sportlich werden, natürlich noch einmal, ihr könnt es gerne mitsprechen, ihr könnt es mittlerweile wahrscheinlich auswendig, wie immer der Hinweis, der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Er finanziert sich allein durch die Spenden der HörerInnen, beispielsweise dieses Mal genannt Adrian, Dick Advokat, Alex, Basler Bremer und Christoph. Sie alle unterstützen diesen Podcast finanziell und finanzieren damit nicht nur den Lebensunterhalt von Max, sondern ermöglichen auch, dass Gäste ein Honorar bekommen und dass Menschen wie Eva oder ich diesen Podcast auch moderieren können, dass dieser Rasenfunk-Podcast gewächst und gedeiht, immer größer wird. Das ist doch schön. Wenn ihr das unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf rasenfunk.de/supportersclub. So, und jetzt würde ich sagen, werden wir sportlich und das mit einem kleinen Spielchen, denn willkommen in meinem Spiel der nicht so hotten Hot-Takes. Ich werfe euch mal Zweitligisten zu, lieber Tobi, lieber Matthias, bei denen ich glaube, dass sie in dieser Saison bereits nicht mehr so wirklich um was spielen. Na klar, wir reden über TV-Tabellen und Ähnliches. Aber wenn wir jetzt mal wirklich sagen, Auf- und Abstieg, damit haben die Teams nicht mehr so richtig was zu tun und die können wir früh in dieser Sendung beiseite räumen, dann wäre das doch gar nicht so schlecht. Und da werfe ich dir den ersten zu, Matthias, vielleicht in ein, zwei Sätzen, ob du das auch glaubst oder nicht. Ich gehe chronologisch der Tabelle nach und sage Platz 6, 44 Punkte, Hertha BSC, trotz des heutigen 5:1-Sieges gegen Düsseldorf, ja, bleibt das Berliner Sorgenkind ein Berliner Sorgenkind. Und ich glaube nicht, dass man bis zum Ende der Saison irgendwie nochmal da oben reingrätschen kann. Dafür müsste man schon nahezu jedes Spiel gewinnen. Und ich kenne meine alte Dame, das wird so nicht passieren. Und deswegen glaube ich, ja, Platz 5 vielleicht nochmal angreifen. Das mag sein, alles andere eher utopisch.
Ich würde sagen, die Hertha hat zumindest noch eine Mini-Chance, oben mit reinzuschnuppern. Wir erinnern uns an die Hinrunde, da hatte die Hertha auch mal einen veritablen Lauf gestartet. Gleichwohl veräppte der so ein bisschen gegen Ende der Hinrunde. Und jetzt kommen wir dann wieder auf die gleichen Kontrahenten sozusagen zu sprechen, die Hertha auch noch vor der Brust hat. Das könnte bedeuten, wenn sie sich an der Hinrunde orientieren, dann wird es tatsächlich nicht mehr reichen. Andernfalls oder andererseits hatte die Hertha noch, ob es ein Vorteil ist, wird sich weisen, aber zumindest keinen direkten Big Fish mehr vor der Brust. Das heißt, die vorne dran nehmen sich gerne die Punkte gegenseitig weg, was in den kommenden Wochen immer und immer wieder der Fall sein wird. Und wenn die Hertha, sage ich mal, konsequent durchzieht, dann können sie noch ranschnuppern. Gleichwohl braucht es diesen Lauf und auch gegen vermeintlich schwächere Teams ist das alles andere als ein Selbstläufer. Ich glaube, das wird ein Spruch sein, der durch die Sendung sich durchzieht, weil es gibt einfach keine leichten Kontrahenten in der zweiten Liga per se nicht, aber im Abstiegs- und Aufstiegskampf erst recht nicht. Und deshalb glaube ich, die Hertha rechne ich noch nicht konsequent raus. Sie braucht aber natürlich einen Lauf.
Mhm. 7 Punkte Abstand auf Tabellenplatz 3 bei noch 8 bei noch 7 ausstehenden Spielen. Mhm. Jetzt sind wir ja bei 7. Ja, es gab nicht viele Teams, die sowas aufgeholt haben. Sagen wir mal so. War das nicht sogar eine Thorsten Lieberknecht-Mannschaft, die sowas schon mal geschafft hat? Ich überlege gerade. Naja, aber es sind auf jeden Fall nicht viele Teams in der zweiten Liga, die sowas mal geschafft haben. Und der Sieg heute gegen Düsseldorf, da werden wir in Bezug auf Düsseldorf noch drauf zu sprechen kommen. 5:2 mag fulminant aussehen, ist vielleicht auch darin begründet, was der Gegner an dem Tag gemacht hat. Deswegen.
Definitiv. Also wenn es ein Lieberknecht-Team gewesen sein muss, dann war es nicht Darmstadt. Die waren beim Aufstieg vorne dran und auch bei dem knapp verpassten Aufstieg vorne dran. Es sei denn, hat es mit der Eintracht aus Braunschweig geschafft. Das müsste fast Tobi als benachbarter Fan sozusagen wissen, aber ich glaube es auch nicht. Ich glaube, dass da auch
Lieberknecht durchaus. Sowas wird hier nicht notiert.
Ja,
das wir können es nicht auflösen. Aber ich würde es ihm zutrauen tatsächlich, ja, gar keine Frage. Aber vielleicht noch als Ergänzung dazu, ja, Marc, wenn wir schon bei Trainern rumdoktern und dann kurz zu eurem Trainer. In Hannover hat er jetzt nicht bewiesen, dass er hinten raus nochmal dick einen rausholen kann und solche Serien hinlegt und dann vielleicht doch nochmal oben angreift. Deshalb wäre ich tatsächlich am Ende eher skeptisch. Wenn du mich auf ein Ja-Nein festlegen würdest, würde ich auch sagen, nein, Hertha hat mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun. Sie brauchen aber wahrscheinlich wirklich 19 von 21 Punkten, damit es irgendwie noch realistisch wird und weiß nicht, die spielen ja auch, wie wir schon gesagt haben, noch gegen den einen oder anderen, der wirklich um alles kämpft in dieser Liga, nämlich um den Klassenerhalt. Und das sind ja dann die Spiele, wenn selber vielleicht auch gar nicht mehr alles so wichtig ist und die Sonne scheint und es war eine anstrengende Trainingswoche und du kannst es dir vorstellen. Deshalb, mein Take ist, Herthas Saison ist 5:2 heute hin oder her beendet.
Und dann können wir uns wahrscheinlich bei dem nächsten Team sehr einigen, Tobi, denn auf Platz 7 mit 40 Punkten steht der 1. FC Kaiserslautern. Nachdem bei Hertha ist ja nach diesem 1:1 gegen Bochum so hieß, naja, gut, dann ist die Nummer jetzt wahrscheinlich wirklich durch. Dann kann man das jetzt wahrscheinlich über Lautern eine Woche später auch sagen, denn die verlieren 0:3, vollkommen verdient 0:3 gegen den 1. FC Nürnberg und stehen, wie gesagt, mit 40 Punkten jetzt auf Platz 7. Die Saison ist auserzählt, oder?
Die Saison ist auserzählt, ja, definitiv. Fand auch Kaiserslautern nie so gut, dass sie wirklich ganz oben Ansprüche hätten anmelden können, die irgendwie berechtigt wären. Jetzt ist es, glaube ich, auch rechnerisch einfach, also, weiß nicht, du hast 11 Punkte Rückstand, das ist bei, wenn auch, das Gute ist ja, dass da oben nicht viele gegeneinander spielen, aber das Schlechte ist ja dann irgendwann auch für Lautern, dass viele gegeneinander spielen und dementsprechend gar nicht alle die Punkte liegen lassen können. Nein, also Kaiserslautern ist der Inbegriff des Totenfeldes in dieser Tabelle, Platz 7, muss man dazu sagen. Platz 7 und jetzt schon nach unten und nach oben nichts mehr anzumerken. Schon irgendwie eine absurde Konstellation, aber Kaiserslautern, sorry, da passiert nichts mehr. Zumal die auch gar nicht mehr, genauso wie die Hertha, unter den ersten 5 nochmal auftauchen, was die Gegner angeht.
So, und dann sind wir bei zwei Teams, die ich noch aufzählen würde, die für die diese ganze Nummer ja eher nach unten gilt, die lange Zeit nach unten schauen mussten und die vielleicht das jetzt gar nicht mehr so sehr tun müssen. Beginnend mit Platz 8, 37 Punkte. Der KSC gewinnt 3-1 gegen Fürth. Über das Kleeblatt werden wir heute natürlich noch reden. Aber der KSC holt mit 2 späten Treffern diesen Sieg und hat mit 37 Punkten jetzt, lass mich nochmal live nachgucken, nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle, genau, hat jetzt 9 Punkte Abstand auf Platz 16. Das brennt nicht mehr an, oder Matthias?
Nee, also ich sehe auch Kaiserslautern, Karlsruhe, Nürnberg als das Mittelfeld der Liga an, wo weder nach oben noch nach unten was geht. Also ich hatte gerade gesagt, die Hertha könnte mit einem Lauf die 7 Punkte auf Platz 2 oder 3 noch überbrücken. Nürnberg ist als 9. im Moment 8 Punkte vor dem Platz 16. Also da wird auch nur schwerlich noch was anbrennen. Und ja, gestern haben sie den Sack zugemacht mit einem Kaiserslautern. Da gebe ich auch noch meine 5 Cent dazu, die für mich wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde wirken. Also zu Hause einfach Punktesammler galore und auswärts verdächtig platt und nicht wirklich ermutigend. Und Karlsruhe hat jetzt mit dem Last-Minute-Sieg, nenne ich es jetzt mal, gegen Fürth auch den Deckel drauf gemacht. Und ich glaube, mit Fürth zusammen haben sie jetzt auch 10 Punkte aus den letzten 5 Partien geholt. Also in der Formtabelle stehen beide sehr gut da.
Boah, die Frankentabelle.
Die Frankentabelle. Aber im Endeffekt, ja, Karlsruhe hat es geschafft, nachdem es ja zwischenzeitlich nicht mehr gut aussah, gar nicht mehr gut aussah, irgendwie den Turnaround hinzukriegen mit mächtig, ja, Geräuschen neben dem Sportlichen, was auch für Schlagzeilen deutschlandweit gesorgt hat. Aber ja, die drei, die sind für mich wirklich diejenigen, für die es um nichts mehr geht in der Saison.
Mhm. Ja, dann hast du ein Team dementsprechend schon genannt. Das ist auf Platz 9 mit 36 Punkten. Das hat diesen Sieg eben gegen Kaiserslautern geholt. Nürnberg, Tobi, glaubst du, dass die nochmal nach unten gucken müssen? Weil man kann ja zumindest sagen, auch da viel Wankelmut in den Leistungen Nürnbergs. Ja, vor diesem Spiel auch knapp gewonnen gegen Kiel. Davor aber auch sehr leblose Leistungen gegen Düsseldorf und Hertha. Das hat man beides verloren. Und man fragte sich so ein bisschen, wisst ihr, dass es noch ein bisschen was geht? Also, und man muss sagen, Nürnberg spielt gegen gefühlt alles von unten noch. Also Braunschweig, Dresden, Bielefeld, Magdeburg, Fürth. Alles dabei. glaubst du trotzdem, dass die Nummer durch ist? Oder nicht gerade deswegen, weil irgendwas schlägt man und dann hat man den Abstand?
Nein, 100% ist die Geschichte durch. Und also Nürnberg, wie du sagst, da ist viel Komisches passiert diese Saison. Da waren Siege dabei, mit denen keiner gerechnet hat. Niederlagen, mit denen noch weniger gerechnet wurde. Aber am Ende haben sie sich jetzt ihre Punkte zusammengebastelt. Und es ist ja auch Mathematik irgendwie dann dabei, wenn man sagt, es müssten 6 Mannschaften sie überholen, dann sind sie aber immer noch 15. Also das heißt, 6 Mannschaften müssten irgendwie so bis zu 8 Punkten gut machen. Das wird nicht passieren. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber Marc, ich weiß nicht, inwieweit ich dir jetzt einfach in deine Planung reingehen kann.
Ja, schieß einfach mal rein. Wa?
So ganz uncharmant ist mir gerade bei WhatsApp zur Sekunde die Information reingeflattert. Hannover 96 und Jörg Schmadtke beenden ihre Zusammenarbeit einvernehmlich zum 31. März.
Ja, da ist gerade ein Job bei Borussia Dortmund frei geworden.
Mann. Es gibt viele Sachen, auf die ich vorbereitet bin, aber auf sowas dann nicht. 31. März, also das ist in meinem Kalender, ist das nächste Woche schon. Eieieiei.
Also es ist wirklich, also du kriegst, also 96 ist einfach 96. Ist aber, guck mal, also ja, es ist so ein bisschen Podcast-Fluch, aber es zeigt gleich ja auch göttliches Timing, denn du bist ja hier. Das ist ja perfekt. dann ordnen wir die Nummer wahrscheinlich gleich ein, nachdem wir so ein bisschen über das Spiel geredet haben, was Hannover 96 am Freitag hatte, denn vielleicht würde ich jetzt dazu mal überleiten. Meint ihr nicht?
Feuerfrei.
Absolut.
Feuerfrei, finde ich gut. Dann lasst uns darüber reden. Und zwar hat Hannover 96 am Freitagabend das Niedersachsen-Derby ausgetragen gegen Eintracht Braunschweig und mit 1-0 gewonnen. Mit 49 Punkten kratzen sie an den Aufstiegsrängen und das war sicherlich auch eine wichtige Antwort, nachdem man das letzte Heimspiel mit 1-2 gegen Fürth, das war überraschend, verloren hatte. Tobi, wie ordnest du denn dieses Spiel, wenn wir jetzt erstmal nur auf Hannover blicken? Klar, man kann den Gegner da nie ganz rausrechnen, aber du hast ja eh die 96-Brille auf. Wie blickst du auf diese Leistung? Hauptsache 3 Punkte im Derby oder Leistung doch irgendwie eigenartig?
beides. Also allen voran ist das ein Spiel, was ich grundsätzlich nicht verlieren möchte. Egal in welcher Konstellation, ob das Pokal ist, ob das in der ersten Liga, in der zweiten Liga oder sonst irgendwo ist. Das darf nicht verloren werden, das darf nach dem Hinspiel nicht verloren werden und das darf auch nach dem Saisonverlauf die Saison nicht verloren werden. Und ja, du hast es gerade angesprochen, Hannover wankelt so ein bisschen durch die Gegend, dieses Heimspiel gegen Dresden, das Heimspiel gegen Fürth und jetzt das Heimspiel gegen Braunschweig, drei Mannschaften, die alle irgendwo so 14, 15, 16, 17, also ziemlich weit unten standen, da war, alle drei waren nicht gut. Und das fing mit dem Dresden-Spiel eigentlich so ein bisschen überraschend an. Heute wissen wir, dass das vielleicht auch zu einem ganz großen Teil an Dresden lag. Mhm. Aber Hannover hat mich da dann doch ein bisschen überrascht und erschreckt, muss ich sagen. Und das zieht sich jetzt seit dem Dresden-Spiel, sind es dann, glaube ich, 5 Spiele inzwischen, die alle wirklich nicht so toll waren. Das heißt, wir hatten diesen guten Start in die Rückrunde. Also erst haben wir gegen Lautern, das war nicht so gut. Aber das war auswärts. Matthias hat es gerade gesagt, Lautern zu Hause ist eine Bank. Und danach hatten wir uns wieder gefangen. Haben wir guten Fußball gespielt, haben wir unsere Punkte geholt, war alles fein. Und dann ging dieses Geholpere bisschen los und das hat sich dann tatsächlich am Freitag auch nicht abgelegt. Also man muss dazu sagen, auf Schalke, ihr habt es sicherlich gesehen, da war dann in der 7, vielleicht auch in der 98. Minute irgendwann dieser Ausgleichstreffer. Der war sehr, sehr wichtig und ohne den bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das am Freitag anders ausgegangen wäre, weil das war nochmal was, was alle sehr gepusht hat, was alle sehr zusammenrücken lassen hat. Und es war dann relativ ruhig in der Woche, fand ich. Also sonst ist ja vor so einem Derby, dann hast du mal irgendwie einen Besuch von den Fans, dann hast du vielleicht irgendwie mal irgendwelche Geschichten, die sonst so neben dem Platz passieren. Es war einfach nichts. In Hannover war, es war gar nichts. In Braunschweig passierte nichts, auf der Zugstrecke dazwischen passierte nichts. In Hildesheim traf sich keiner. Es war irgendwie mysteriös, die ganze Geschichte. Und es war mir fast schon so ein bisschen zu ruhig, aber der Knaller dann für mich persönlich kam am Spieltag ungefähr 50 Minuten vor Spielbeginn. Sonst ist es immer eine Stunde 10, eine Stunde 20 vor Spielbeginn. Du weißt es, oder ihr wisst es natürlich auch, kommt die Aufstellung raus. Und diesmal ließ sie irgendwie so ein bisschen lange auf sich warten und dann kam sie raus und der Trainer überraschte, also mich zumindest komplett auf dem falschen Fuß erwischt und vielleicht den neuen Trainer in Braunschweig auch, das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass das schon so seine Idee war. Wenn ich nicht weiß, wie du spielst, sollst du auch nicht wissen, wie ich spiele. Er hatte dann Pichler für Kellmann gebracht, was sicherlich irgendwie nachvollziehbar ist, weil Kellmann länger nicht getroffen hat und so, hat die Flügel komplett ausgetauscht mit Zart und Jokota, beide raus. Auch das ist in der jeweiligen Einzelentscheidung irgendwie nachvollziehbar gewesen, weil sie beide auch nicht so überragend waren die letzten Wochen. Dafür Gogolo und Chakrun gebracht und dazu dann noch Odenne rausgenommen und Gita, damit Gita wieder in die Innenverteidigung. Also 4 Wechsel, es stand auf einmal keiner der Torschützen aus dem Hinspiel mehr drin, also auf dem Platz. Irgendwie war ich irritiert und ich dachte mir, jetzt geht der Trainer aber ein sehr, sehr großes Risiko ein. Also, dass er was verändert, kein Thema, aber so viel auf einmal war mir persönlich ein bisschen zu viel und hat leider halt auch nicht so viel gebracht, also um jetzt dann wieder die Kurve zu kriegen. Wir haben gut angefangen, wir hätten früh ein 1-0 schießen können. Wir machen dann irgendwann, ich glaube nach einer halben Stunde, das 1-0. Das war zu dem Zeitpunkt auch okay, würde ich sagen. Nicht so, dass es zwingend war, das wäre sicherlich übertrieben, aber danach war da nichts mehr. Hinten raus wurde es dann echt mau. Zweite Halbzeit, also ich kenne Leute, die aus dem einen oder anderen Grund einfach nur die zweite Halbzeit sehen konnten, die haben mich gefragt, wie wir das gewinnen konnten und ich sage, ja, das lag natürlich dann am Ende an Noll, der 2-3 Dinger sehr, sehr gut rausgeholt hat. Und das
was man auch nicht Halbzeit so oft die Saison sagen konnte, muss man auch sagen. Dass er den Unterschied macht, positiv.
Dass er einen Unterschied macht nicht, aber ich finde, das ist ein solider bis guter Mann. Also der fällt natürlich viel, viel öfter auf, dadurch, dass er irgendwelche wahnsinnigen Aktionen macht und Pässe zu Enzo Leopold spielt, der dann mit dem Rücken zum Gegner und voll bedrängt. Und naja, ihr könnt es euch alle vorstellen, wie das was das mit so einem alten Herzen von einem Fußballfan von Hannover macht, dass das auf Dauer nicht gut geht, ist klar. Aber ja, also das war definitiv ein Spiel, was er gewonnen hat. Das war nicht das Einzige, aber sicherlich nicht so viele Spiele wie vielleicht Ron-Robert Zieler oder so für Hannover gewonnen, das muss man schon sagen. Mhm. Aber am Ende war es Noll, der uns den Sieg gerettet hat und wieder Navrocki, der uns erst das eine Tor auf Schalke beschert hat und jetzt das wirklich wichtige Derby-Tor beschert hat. Und ja, also wir haben uns schon gefreut, aber so Siegestaumeln, Jubel, Trubel, Heiterkeit war zumindest bei mir nach dem Spiel nicht, denn im Moment sehe ich eher so die letzten 4, 5 Spiele als Gesamtkonstrukt und bin nicht begeistert. Muss man ganz klar sagen.
Es ist so ein bisschen die Frage, ob das so eine Art auch Torschlusspanik ist, im Sinne von, jetzt können wir so schön spielen, wie wir wollen. Jetzt ist eine Saisonphase, in der wirklich einfach nur noch Ergebnisse zielen und man vielleicht dann auch ein bisschen verkrampft und vielleicht nicht mehr denselben unbeschwerten, offensiven, mutigen Fußball spielt wie in den Wochen oder Monaten zuvor. Glaubst du, das ist das? Weil so ähnlich, finde ich, hat die Mannschaft von Christian Tietz auch, also die Magdeburger Mannschaft von Christian Tietz zum Saisonende gewirkt, als dann irgendwann auch nicht mehr die Ergebnisse kamen und man eine eigentlich ganz gute Ausgangslage ums Aufstiegsrennen dann ja noch verspielt hatte. Ich versuche da nur irgendwie eine Gesetzmäßigkeit zu finden, oder ist das so nicht einfach zu beantworten?
Jetzt habe ich leider die Einleitung deiner Frage nicht ganz verstanden, weil es irgendwie kurz gehakt hatte.
Oh, Entschuldigung.
Aber hinten raus hab ich es mir dann zusammengebastelt, dass es darum geht, an wie wieder liegt es eigentlich am Trainer, dass wir vielleicht Sachen zeigen, die Magdeburg damals auch gezeigt hat. Ja, es kann sein. Also man wirft jetzt irgendwie immer wieder so ein bisschen vor, dass er keinen Plan B hätte, wenn der erste nicht funktioniert. Sehe ich auch so. Ich fand es jetzt irgendwie gegen Braunschweig dann doch schade, weil es dadurch, dass wir die Spieler bringen konnten, die wir nicht eingesetzt haben von Anfang an, hatte ich eigentlich gedacht, wir können da nochmal mit dem frischen Wind und nochmal ein bisschen was verändern. Es ist aber auch nicht so, dass er komplett stur seinen Stiefel runterspielt. Er wechselt dann irgendwann auch mal auf zwei Stürmer. Dann bringt er Pichler zu Kellmann, wenn denn beide fit sind. Versuchen wir es auf dem Weg. Aber auch das funktioniert nicht. Ob es jetzt die von dir angesprochene Torschusspanik, Angst, wie auch immer ist, weiß ich nicht. Also eigentlich nach diesem Zwischenlauf da mit den 4 Siegen in Folge, und selbst wenn man dann das Dresden-Spiel und das Bielefeld-Spiel noch dazu rechnet, wären es eigentlich 6 Spiele, 5 Siege, 1 Unentschieden. Da brauchst du doch keine Selbstbewusstseinsprobleme an den Tag legen. Also es kann eigentlich nicht sein. Eigentlich musst du mit stolz geschwellter Brust, sind wir immer noch das beste Rückrundenteam? Ich weiß es gar nicht. Also es gibt keinen Grund, irgendwie im Moment nervös zu sein. Aber irgendwie sind es doch alle. Und jetzt gab es unter der Woche, keine Ahnung, wie weit das stimmt, aber ich traue dem jungen Mann, der das in die Zeitung gesetzt hat, durchaus sehr, dass es auch in der Mannschaft jetzt so leichte Verstimmung gibt, dass der ein oder andere nicht spielt. Wir haben im Winter einen Rohr-Weißhaupt verpflichtet, der hat, ich will nicht sagen gar nicht gespielt, aber so gut wie gar nicht gespielt. Der hat sich das sicherlich auch anders vorgestellt, wenn er hierher kommt. Jetzt hat er hoffentlich Kokolo und Chakrun ein bisschen wieder Liebe gezeigt, dass sie von Anfang an spielen durften. Sie haben es nicht so ganz zurückgegeben, okay. Aber irgendwie rumort es und rumpelt es an der einen oder anderen Stelle. Trotz dieser, ja, wirklich eigentlich sehr, sehr guten Rückrunde fehlt irgendwas.
Vielleicht ja die Erfahrung, die früher Zieler, Halzenberg und Co. mitgebracht haben, dass man in gewissen Phasen auch einfach eine gewisse Ruhe hat.
Bin ich voll und ganz bei dir, dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also es ist jetzt der, was haben wir gesagt, 27. Spieltag. Und jetzt sind die 27 Spiele zusammen, die Jungs. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass das eine Mannschaft ist, die am ersten Spieltag, die mussten sich wahrscheinlich noch kleine Zettelchen irgendwo hinstellen, damit die einander kennenlernen und wissen, wer ist. Und der Trainer war neu und der Trainer hat einen komplett neuen Kader gekriegt und es war alles ganz aufregend. Und dafür haben die wirklich sehr, sehr viel Gutes gemacht und sind sehr, sehr gut zusammengewachsen und haben wirklich die komplette Basis dieser Mannschaft musste neu aufgebaut werden um Enzo Leopold, weil alle anderen Führungsspieler nicht mehr da waren. Und das hat super gut geklappt. Und ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wir sind ja tatsächlich das beste Team der Rückrunde. Mhm. Und ich erzähle hier, wie schlecht alles ist und wie traurig alles ist. Also eigentlich passt es nicht, aber irgendwas rumort. Aber wenn wir gleich über den Ausblick vielleicht sprechen, kann man es vielleicht noch ein bisschen besser einordnen.
Absolut. Dann lass uns das doch vielleicht, beziehungsweise andersrum, bevor wir zum sportlichen Ausblick kommen, jetzt müssen wir schon noch mal kurz dieses Thema Jörg Schmadtke aufmachen. Denn das ist jetzt vielleicht keins, was unmittelbar Einfluss auf den Saisonendspurt hat, also auf die Leistung auf dem Feld. Wobei auch da kann ja jemand wie Jörg Schmadtke mit seiner Erfahrung vielleicht ja auch mal das ein oder andere Gespräch mit einem Spieler führen und sagen, so, hab das alles erlebt, so und so. Das wird dann vielleicht irgendwie fehlen. Wie blickst du denn auf dieses dann ja eher kurze Intermezzo von Jörg Schmadtke, dieses kurze Comeback zurück, ohne da jetzt vielleicht zu ausschweifend zu werden, aber wie blickst du darauf? Ich habe jetzt auch live, während ich hier moderiere, noch nicht nachgucken können, was da für Gründe vielleicht angegeben wurden.
Ja, ich habe es natürlich geöffnet. 96 hält sich gewohnt sehr kurz in der ganzen Geschichte. Man hat auch noch keinen Nachfolger. Es machen jetzt interimsmäßig der Geschäftsführer Henning Binzus und der Sportdirektor Ralf Becker, also die immer mal wieder so Posten übernehmen, wenn es gerade sich anbietet. Schmadtke kam ja zu Weihnachten, also jetzt zu Weihnachten 25, das heißt, es ist noch nicht mal Ostern. Und er sollte einen
Das hat nicht mal Jesus geschafft.
Wow, du arbeitest schon am Titel für die Sendung, ne? Schmadtke sollte bleiben bis 28. Februar 29. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das der Monat, wo er 65 wird. Hatte ich, glaube ich, irgendwie damals so in dem Zuge so auf halbem Wege mitgekriegt. was auch immer jetzt passiert ist, es muss ja irgendwas vorgefallen sein, weil sonst trifft man diese Sachen nicht. Also so kurzfristig. Er geht jetzt einfach nach dem Derby. Keine Ahnung. Wahrscheinlich war es vorher schon klar, man wollte keine Unruhe reinbringen. Ich weiß nicht. Ja. Wäre zumindest naheliegend, dass das jetzt nicht passiert ist zwischen Freitagabend und Sonntag 18 Uhr, wenn wir aufnehmen. Was Jörg Schmadtke hinterlässt, ist also nichts. Also klar, die Kommunikation war da relativ deutlich von Seiten des Vereins, dass sie gesagt haben, die ganzen Transfers, die im Winter noch passiert sind, die hatte alle Markus Mann eingetütet. Da hat Schmadtke nur noch den Kaiser Wilhelm drunter gesetzt, war das Thema erledigt. Ich weiß nicht, also vielleicht hat er mega was angestoßen Richtung Sommer, das war, was wir jetzt logischerweise noch nicht wissen, weil man überhaupt gar keine Transfers gerade machen kann. Bis auf ein, zwei, drei Interviews, die er irgendwie da mal irgendwo in der Zeitung gemacht hat und Ruhe auszustrahlen wahrscheinlich, das ist ja das, was er, glaube ich, so am besten kann. Ruhig, ganz ruhig. Ganz weiß nicht, also ich glaube, wenn wir hier in 5 Jahren nochmal sitzen und du sagst, seh mal die Sportdirektoren von Hannover auf, dann vergesse ich den safe in der Epoche. Also,
der wollte einfach nur die Lücke im Lebenslauf nicht allzu groß werden lassen. Was ist,
ja, ist auch clever. Ich weiß, das ist ja jetzt
interessant. Nee, dann lass uns Geschichte. Das aber vielleicht erstmal unter dem üblichen 96-Wahnsinn verbuchen und wenn es dann irgendwann weitere Details geben sollte, dann kann man das ja in den nächsten Sendungen gerne noch aufarbeiten. Jetzt ist das Ganze ja noch sehr heiß und apropos nächste Sendung, die werden sich dann auch mit 96 beschäftigen, nachdem sie in folgenden 3 Partien ausgetragen haben. Es werden ja insgesamt 7 sein, aber ich habe jetzt mir immer mal die nächsten 3 zumindest runtergeschrieben, denn die haben es bei Hannover auch richtig in sich. Ein Heimspiel gegen Elversberg, ein Auswärtsspiel in Darmstadt. Darmstadt, da kommen wir später noch, Matthias, zu, haben ja auch echt alle Konkurrenten nochmal zu Hause da. Also man kann so ein bisschen für sich zu Hause entscheiden, ist ja auch eine ganz nette Situation. Und dann noch das Spiel zu Hause gegen Paderborn. Wie blickst du auf diese Spiele? Vielleicht auch mit den Erkenntnissen der Hinrunde gegen direkte Konkurrenten von oben. Wie ist da so dein Herz eingestellt?
Ja, hatte ich auch mal geguckt, wie die Hinrunde war. Die war so durchwachsen, glaube ich, gegen die 3 Unentschieden in Elversberg. Das war ein unschönes 2-2, das war nicht notwendig. In Darmstadt oder gegen Darmstadt zu Hause 3-2 in der, naja, irgendwas 95. Ich habe heute noch eine posttraumatische Belastungsstörung davon, wie der herzallerliebste Trainer der Darmstädter. Ich konnte es genau sehen, genau vor meiner Nase läuft der los, also läuft er los aufs Spielfeld in der 94. und freut sich, also heute noch schwierig, wirklich. Paderborn haben wir in Paderborn gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht, das war der Sieg. Also für mich ist es jetzt, das sind 3 Spiele, ich habe richtig Bock drauf. Das Problem ist, es kann halt schon nach dem ersten Spiel in Anführungsstrichen alles vorbei sein. Also wenn wir das zu Hause gegen Elversberg verlieren sollten, ganz rein theoretisch und hypothetisch, dann ist Elversberg mit 54 Punkten 5 Punkte weg und ich glaube, das holen wir dann nicht mehr ein. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind jetzt wie in so einem guten Turniermodus, sind wir jetzt in den Playoffs angekommen, in der K.O.-Runde und also verlieren verboten ist die klare Ansage. Unentschieden klar, kann man sich dann immer noch so ein bisschen, ach Mensch, jetzt sind trotzdem nur 2 Punkte und ach guck mal, die haben auch nur, weiß ich nicht, unentschieden gespielt. Aber das sind jetzt 3 Spiele, die uns hoffentlich, und da kommen wir dann nochmal zum sportlichen Teil, hoffentlich vielleicht auch ein bisschen besser liegen. Also ich finde alle 3, Elversberg allen voran, unfassbar spielstark. Die können deutlich mehr mit dem Ball anfangen, als es vielleicht diese Gegner waren, die wir jetzt zu Hause hatten. Und vielleicht bieten sie uns dann auch mal was netterweise was an, dass wir mal wieder ein bisschen Platz haben, dass wir gegen Dresden zum Beispiel war es so, nicht das ganze Spiel auf die Socken kriegen. Wie gesagt, das ist völlig legitim, will ich mich überhaupt nicht drüber beschweren, aber liegt uns, glaube ich, auch nicht so gut, wenn so ein Jokota die ganze Zeit immer nur drauf kriegt, dann hat er irgendwann auch keine Lust mehr. Von daher, das sind jetzt 3 andere Spiele im Vergleich zu dem, was wir bisher hatten zu Hause. Und ja, das ist April, das ist Ostern, das ist Weihnachten, das ist Fußballfest, das Wetter wird wieder schön, es ist draußen warm, es werden 2 der 3 Spiele sind 20-30 Spiele, das heißt also perfekter Moment, sich vor der breiten Fußballöffentlichkeit im Free TV zu blamieren. Ich habe richtig Bock drauf, es wird fantastisch, wird großartig.
Und apropos Ostern, für mich Hannover auch ein absolutes Ü-Ei, denn ich finde, man weiß wirklich nicht, was man bei dem bekommt. Das kann eine fantastische Leistung sein und die ziehen ihrem Gegner mit 4-0 das Fell über die Ohren und sehen aus wie der klare Zweitligameister oder, du hast es oft genug erlebt, Tobi, die stehen sich selbst sehr eigenartig irgendwie selbst in den Beinen, selbst im Weg und stolpern, obwohl ja der Gegner gar nicht danach gefragt hat. Also dementsprechend kann ich einfach keine seriöse Prognose zu 96 abgeben im Saisonendspurt. Das kann man in dieser zweiten Liga sowieso bei kaum einem Team, bei 96 gefühlt aber noch mal weniger. Es würde mich nicht überraschen, wenn die im Ende Fünfter werden und gar nicht so genau wissen, warum, weil alle statistischen Werte darauf hinweisen, dass man Erster oder Zweiter hätte werden sollen oder dass Hannover am Ende relativ souverän als Tabellenzweiter von mir aus oder so neben Schalke aufsteigt. Das sehe ich auch. Also dementsprechend sehr schwierige Nummer. Aber absolut. Ja, dann würde ich sagen,
einfach nur schmerzhaft mit denen im Moment.
Einfach nur schmerzhaft. Apropos einfach nur schmerzhaft. Abstiegskampf Eintracht Braunschweig, die Überleitung nehme ich. Matthias, lass uns vielleicht zusammen auf die Braunschweiger Eintracht gucken, die dieses Spiel 1-0 verliert, sich aber gar nicht die riesigen Vorwürfe machen kann außerhalb der Effizienz. Oder wie blickst du auf dieses zweite Spiel unter dem neuen Trainer Lars Konnetka, die das erste Spiel gegen Düsseldorf gewonnen, das jetzt knapp verloren. Wie blickst du auf diese ersten beiden Spiele unter dem neuen Trainer?
Ja, ich glaube, da kann Braunschweig Hoffnung schöpfen, würde ich sagen, weil wir erinnern uns, davor hatten sie gegen die Fortuna aus Düsseldorf gewonnen. Das war das Premierenspiel von Konnetka. Jetzt eben das Spiel in Hannover und das habe ich zur Gänze geschaut, deshalb kann ich dazu mehr sagen. Also im Endeffekt war es für mich schon, vergebene Punkte, muss man schon fast sagen, weil in der zweiten Hälfte war Braunschweig für mich schon deutlich am Drücker und hat es einfach nicht verstanden, da irgendwie Zählbares draus zu schlagen. Tobi hat es ja gesagt, Noll hat gut pariert. Für mich noch am deutlichsten vor Augen ist die verpasste Chance von Sané, kurz vor Schluss. 90.
plus 11, ja.
Die sehr gut vorgetragen wurde und er macht im Endeffekt alles richtig. Er macht einen platzierten Schuss mit ordentlich Druck dahinter, 20 Zentimeter weiter links und er wäre drin gewesen. Also da kann man ihm nicht allzu viele Vorwürfe machen. Gleichwohl war er unbedrängt zum Abschluss gekommen. Und ich denke, mit einem Unentschieden hätten sie deutlich besser leben können, die Braunschweiger. Was gleichwohl auch so ein bisschen sich durch die Saison zieht, dass sie aus Rückständen nichts mehr machen. Also ich glaube, wenn sie in Rückstand geraten, dann kam gerade auswärts bislang kaum mehr was zusammen. Also sie lassen dann da doch die Geiligkeit vermissen, um da noch irgendwie einen Unentschieden zumindest zu erzwingen. Und im Endeffekt, wenn man das Spiel gegen Hannover nochmal sich vor Augen führt, dann war für mich das Gegentor auch herzlich überflüssig. Also sie haben da einen Fehler gemacht. Das war ein Freistoß. Deshalb war auch die Defensive versammelt vorne von Hannover und der Torschütze demzufolge auch, weil er dann einfach richtig stand schlussendlich. Sprich, der Freistoß mündete in einem Einwurf. Da hat Braunschweig einfach gepennt und draußen konnte dann Hannover schnell ausführen, in die Mitte flanken und ich glaube, es war Marie, der sich dann wegorientiert von Nawoki und nach hinten orientiert und damit war Nawoki so frei, wie man sonst nur an der Bushaltestelle nachts um drei steht, also war schon wirklich auf eigenes Verschulden hin zurückzuführen, dass dieser Treffer, der schlussendlich dann einfach entscheidend war, runterfiel, aber um es vielleicht auch ein bisschen perspektivisch zu betrachten. Ich denke, auf der Leistung lässt sich aufbauen. Da würde ich jetzt schon Braunschweig zurufen, da nicht zu sehr den Kopf in den Sand zu stecken, selbst wenn so eine Niederlage gerade beim Rivalen aus der Nachbarschaft sehr wehtut. Aber ich denke, da sollte dennoch was drauf aufzubauen sein. Auch im Nachspielinterview erschien mir Konnetka seine Sinne beisammen zu haben. Der hat Bock auf den Job. Gleichwohl hat er diese Doppelbelastung mit dem Co-Trainer-Job bei der österreichischen Nationalmannschaft, aber ich glaube, er sieht es sehr als Chance und verspürt zumindest vor der Kamera nicht den Druck, hier irgendwie den Abstieg abwenden zu müssen, sondern ich glaube, er hat die richtige Herangehensweise, sofern man das aus dem Interview schlussfolgern kann, um da auch die Köpfe frei zu kriegen. Und Braunschweig wirkte auch durchaus zielstrebig in ihren Aktionen und nicht irgendwie wir müssen jetzt was erzwingen, sondern wir können das uns auch zurechtlegen. Und es ging schlussendlich nicht auf. Insofern war es für Hannover unter dem Strich ein Sieg, den du als Spitzenteam gerne mal mitnimmst und auch in der Hinsicht mitnehmen musst, um dran zu bleiben. Und Braunschweig kann sich außer der Chancenverwertung nicht viel vorwerfen, finde ich. Mhm.
Ich glaube auch, da reden wir dann, das ist dann eine Frage der individuellen Qualität. Wenn zum Beispiel, wenn Eintracht Braunschweig einen Cedric Itten vorne im Mittelsturm hätte, wie viele Punkte mehr wären runtergefallen? Das ist dann einfach, oder in der Defensive, wenn du da vielleicht den Verteidiger hättest, der diese Fehler nicht macht, um dann Spieler wie Nawrocki so freizulassen, die dann das Tor machen. Also das ist einfach eine Frage von individueller Qualität eher als von strukturellen, kollektiven Problemen. Konnetka offensichtlich einfach wichtig als Impulsgeber, wenn du so das so spät in der Saison machst, willst du halt nochmal Impuls. Und ich finde, wenn man diese zwei Spiele zusammennimmt in ihrer Leistung, dann ist dieser Impuls bislang geglückt. Mit 29 Punkten steht man auf Platz 13, aber Platz 13, das werden wir auch heute öfter sehen, diese Tabellenplätze sind vielleicht gar nicht so entscheidend, sondern eben eher der Abstand auf diese Nicht-Abstiegsränge oder Abstiegsränge. 29 Punkte, da ist man nur ein Punkt überm Strich. Und die nächsten drei Spiele, die sind spannend, weil das gegen Teams sind, die vielleicht gar nicht mehr die Riesenaktien haben. Über Bochum werden wir aber noch reden. Das ist ein Heimspiel gegen Nürnberg, ein Auswärtsspiel in Bochum und ein Heimspiel gegen Hertha. Also zwei von drei Teams auf jeden Fall, wo wir schon gesagt haben, naja, um die großen Dinge spielen sie nicht mehr. Das sind ja Spiele, in denen man vielleicht in so einer engen Liga mal den 1% mehr rausholen muss, aufgrund von Galligkeit, aufgrund von einfach auch Notwendigkeit, um da mal vielleicht was zu holen. Das sind ja dann vielleicht sogar dankbare Spiele, weiß man nicht. Kann auch undankbar sein, weil der Gegner eben keinen Druck hat und dich auch auflaufen lassen kann. Ist immer schwer zu sagen, aber ich finde schon, Braunschweig musste man sich schon mal mehr Sorgen machen als nach diesen zwei Spielen. Vielleicht, um es einmal so zu formulieren. Tobi, du hast dich gemeldet, dann möchte ich dich auch annehmen.
Wollte das ein Stück weit unterstreichen, sagen, ja, da hast du vollkommen recht, man musste sich schon mehr Sorgen machen um Braunschweig, wenn man sich um Braunschweig Sorgen machen möchte. Das vierte Spiel ist übrigens, also du hast die drei aufgezählt, das vierte ist dann übrigens in Lautern bei dem Urtypen, das hat nichts mehr mit oben und unten zu tun.
So.
Vereins. Das macht dazu, dann den April relativ rund. Also das sind vier Spiele im April. Bochum, wie gesagt, das ist, glaube ich, so das Team, was man fast noch dazu zählen könnte, die aus dem Gröbsten raus sind. Aber jetzt muss Braunschweig das aber auch zeigen. Also ich würde ein bisschen andersrum rangehen und sagen, okay, sie haben das gegen Hannover ziemlich gut gemacht, hatten Chancen, sind aber dann vielleicht frustriert mit 0 Punkten nach Hause gefahren. Das 1:0 gegen Düsseldorf, wo Düsseldorf ohne 13 Spieler am Start war, wenn mich nicht alles täuscht.
Stimmt.
Ist jetzt dann vielleicht nach so einem 5:2 von Hertha gegen Düsseldorf auch nicht mehr so viel wert. Das ist natürlich nur 3 Punkte, die bleiben erhalten. Aber ich versuche es ein bisschen von der anderen Seite und sage, auf jeden Fall ist Lars Konnetka eine absolut sinnvolle Verpflichtung und ein spätestens zu diesem Zeitpunkt auch richtiger Wechsel gewesen. Das Ding mit dem Backhaus hat sich ja komplett erledigt gehabt, fand ich. Jetzt ist die Länderspielpause da, sicherlich ein guter Zeitpunkt. Ohne dass ich jetzt ganz tief im Kader drinstecke, gehe ich mal davon aus, dass nicht so viele Leute zu irgendwelchen Länderspielen fahren. Und dann hat man wirklich Zeit, sich 2 Wochen lang miteinander zu beschäftigen, kennenzulernen, Pläne zu entwickeln, wie man das Ganze angeht. Und ja, dann muss man zeigen, wie man gegen Nürnberg, die gerade 3:0 gewonnen haben und wahrscheinlich komplett befreit aufspielen können, wie man das zu Hause hinkriegt. Also ich kann die Euphorie, liebe Grüße an dieser Stelle auch an Anna, mit der ich mich natürlich intensiv ausgetauscht habe über das Wochenende, kann ich durchaus verstehen, aber muss mich, glaube ich, auch nicht doll anstrengen, hier den Mana und Warner zu geben und sagen, mal abwarten, ob das alles so gut wird in Braunschweig, gucken wir mal.
Also der Einzige, der dann offenbar fehlt, ist tatsächlich der Trainer, der zumindest ein paar Tage mit der Nationalmannschaft weg ist.
Ach verdammt, dann lernen die sich doch nicht kennen.
Also zumindest habe ich es aus dem Nachmatch-Interview so mir zusammen gereimt, dass er wohl das Testspiel gegen Bielefeld noch mitnimmt, aber dann ein paar Tage eben bei der Nationalmannschaft weilt und dann Montag oder Dienstag wieder zurück ist. Also lässt sich überbrücken, denke ich mal.
Ja. Naja. Man wusste ja beiderseitig, worauf man sich da einlässt, ist ja eine Situation, auf die man sich vielleicht in irgendeiner Weise einstellen konnte. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Begegnung. Auch die ist eine Partie oben gegen unten gewesen. Elversberg gegen Bielefeld. Und ja, wie geht man daran? Ich würde erstmal über Elversberg reden wollen. Fangen wir mit der Positivgeschichte dieses Spiels an. Elversberg schiebt sich durch den Sieg gegen Bielefeld, ein 3:1 war es am Ende, auf Rang 2. Und ich greife mal vorweg, hervorragende Dominanzleistung der SVE. Völlig verdienter Sieg, Bielefeld eigentlich nie atmen lassen. Natürlich dann irgendwann auch im Vorteil durch die Überzahl. Marvin Melem sieht in der 51. Minute eine völlig verdiente rote Karte, die auch zum Tag der Bielefelder gepasst hatte. Ein doppelter Petkov und auch ein Condé, der sein erstes Tor für Elversberg gemacht hat. Aber Petkov natürlich aktuell einer der formstärksten Spieler dieser Liga. Hätte man zwischenzeitlich vielleicht auch nicht mehr gedacht, nach vierter Zeiten, dass der nochmal so den Unterschied ausmachen kann in der zweiten Liga. Aber er tut's und das jetzt schon in Serie. Und dementsprechend gewinnt Elversberg dieses Spiel und unterstreicht, dass man bis zum Ende, glaube ich, Anspruch hat, da oben mitzuspielen. Ich finde, zwischenzeitlich hat es gar nicht strukturell Probleme gegeben, sondern es war eine Frage auch da vielleicht auch der individuellen Qualität. Die Effizienz hat so ein bisschen gefehlt. Ich hatte das Gefühl, nachdem dann auch Ebnur Talib gegangen ist, hatte man langsam das Gefühl, es fehlen so ein bisschen die individuellen Unterschiedsspieler. Das sieht strukturell nach wie vor alles super aus, das funktioniert, das sieht nach Elversberg aus, das macht Spaß, aber die Kaltschnäuzigkeit, die Effizienz, das vielleicht ganz Besondere, das geht so langsam abhanden, weil der Adalas jetzt seit vergangenem Sommer, wenn man den mal dazu rechnet, doch ganz groß war. Aber jetzt hat man es gegen Bielefeld geschafft, das mit dem bestehenden Personal hinzubekommen. Tobi, wie blickst du denn auf den Aufstiegskonkurrenten aus Elversberg? Glaubst du, die lassen sich es nehmen, da nochmal von den drei oberen Plätzen wegzurutschen?
Also allen voran gucke ich so ein bisschen ängstlich, aber auch durchaus bewundernd darunter. Du hast es ja gerade angesprochen, die haben wirklich nach dieser ziemlich starken letzten Saison haben die keine leichte Zeit gehabt, was den Abgang von Spielern und natürlich auch von Trainer angeht, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Geht ja in der Regel auch nicht einfach so problemlos nach so langen Jahren dann vonstatten, dass man den Trainer wechselt. Aber es geht problemlos vonstatten offensichtlich. Also das ist schwer beeindruckend, wie die das machen im Moment. Ich fand das Spiel gegen Bielefeld, hatte ich mir fast komplett angeguckt. Also da ist dann, du sagst, es ist die fehlende individuelle Klasse, ein Stück weit natürlich nur. Also wir reden auf ganz hohem Niveau in der zweiten Liga, sonst wären die nicht da oben. Mhm. Klar, die hatten 3,3 Expected Goals. Wenn du dann nur in Anführungsstrichen das Spiel so nach Hause bringst, liegt das vielleicht auch ein bisschen daran. Aber Bielefeld hatte keine Chance. Ich habe mich jetzt hingesetzt, als das heute die Sonntagsspiele zu Ende waren, hat mir so ein kleines Power-Ranking, die 5 Guten da oben und die 5, 6 Schlechtesten unten. Und dann ist das Spiel gewesen, wo ich gesagt habe, da treffen gerade mit Elversberg eigentlich die heißeste Mannschaft von oben. Ja, die haben jetzt gegen Fürth 2-0 verloren. Das ist anderen auch passiert. Fürth ist ganz komisch warm gelaufen nochmal so zwischendurch. Ja. Aber das mal ausgerechnet, sind die im Moment einfach die, ja, ich glaube, die haben am meisten Bock und am meisten Ahnung vom Fußball, wie man einen schönen Fußball spielt und wie man den Gegner einfach beschäftigen kann. Und sind gar nicht darauf angewiesen, dass vorne Dzeko rumläuft oder dass Noll einen super Tag hat oder weiß ich nicht, dass man sich irgendwie so zurechtduselt, kurz vor Ende noch und die Punkte mitnimmt. Aber ich finde, Elversberg ist im Moment sind die am besten da oben spielen. Und deshalb ist es allen voran mit Bewunderung und natürlich dann auf nächsten Sonntag oder in 2 Wochen den Sonntag ein Stück weit auch mit Sorge. Aber ich hatte es ja gesagt, ich bin bereit für die K.O.-Spiele. Elversberg gehört dazu und wenn du aufsteigen willst, musst du Elversberg schlagen. Das ist halt auch ein ganz komischer Satz, den ich
nicht
sagen will. Aber ich musste ihn jetzt mal sagen. Dann muss man halt Elversberg schlagen, ja.
Dieses Wochenende hat ja einige Geschichten geschrieben und eine sehr negative oder bittere Geschichte ist die der schwereren Verletzungen. Wir werden über eine noch reden auf Darmstädter Seite, Matthias. Heute gab es die, ja, also im Nachhinein wohl eher Vorsichtsmaßnahme, aber Marton Dardai gegen Düsseldorf kurz bewusstlos gewesen, nachdem man völlig zufälligen Schlag quasi gegen Kiefer bekommen hat, ist ja kurz ausgenockt gewesen und musste raus. Und in diesem Spiel war es so, dass Bambassé Conte schon nach 8 Minuten raus musste. Danach hat der Kommentator Vincent Wagner quasi nochmal zitiert, der vor dem Spiel gesagt habe, so von wegen Conte spielt so lange, wie ihn seine Beine tragen. Es hat 8 Minuten gedauert. Zeigt vielleicht auch, dass alles ein bisschen spitz auf Knopf genäht ist dann im Elversberger Kader naturgemäß. Ist aber der nächste Unterschiedsspieler, der auf Elversberger Seite ausfällt, je nachdem, wie lange es dann sein wird. Jetzt, wie gesagt, auch da sind ja Länderspielpausen dann sehr positiv, weil vergeht eine Woche, in der du dich auskurieren kannst. Trotzdem individuell natürlich keine einfache Situation, aber ja, wie blickst du auf die Saarländer? Die sind schon sehr bei sich in der letzten Saisonphase, oder?
Völlig. Also ich denke, man darf jetzt natürlich nicht die verkehrten Schlüsse ziehen, dieses Spiel über alles stellen, aber gleichwohl ist Elversberg für mich eine Mannschaft, die gewinnen in der Regel nicht zynisch, sondern sie gewinnen mit einer gewissen, mit
jetzt einem gewissen
Selbstverständnis. Also das war gestern wirklich eine Machtdemonstration, ja. Ich habe mir nebenher auch Notizen gemacht, Bravo geschrieben, Elversberg mit Ausrufezeichen, lassen Ball und Gegner laufen, hätten Kantersieg herausschießen,
ja,
eigentlich müssen. Und sowas kann halt Elversberg, die dann auch mal, wenn sie im Flow sind und sind sie imstande, relativ schnell im Spiel auch zu entwickeln, dass sie den dann auch durchziehen. Und wenn Petkoff jetzt gerade so in seiner Prime agiert, dann erntet er die Lorbeeren, aber es ist dennoch eine Mannschaftsleistung. Also Elversberg finde ich immer noch eine der wirklich geschlossensten Teams, die in der zweiten Liga aufkreuzt. Und für mich deshalb auch eine Mannschaft, die bis zum Schluss gute Chancen hat, oben mitzumischen. Und jetzt sind sie zwar derzeit Zweiter, aber schon am nächsten Spieltag können wir davon reden, dass der erste Fünfter ist und der fünfte Zweiter und der dritte Erster und so weiter. Also die Fünfte sind einfach in Schlagdistanz. Deshalb, da wird es noch diverse Wechsel geben über die Spieltage hinweg. Aber ich traue auf jeden Fall Elversberg zu, gerade mit dem Background. Sie haben ein gewachsenes Team, auch wenn es jetzt am Anfang der Saison ordentlich auf links gebügelt wurde. Aber die sind eine Mannschaft, da ist wirklich für mich so außenstehend die Überschrift alles kann, nichts muss. Und damit lebt sie es einfach ganz ungeniert. Und die sind für mich ein wirklich weiterhin starker Anwärter, bis zum Schluss obendran eine Rolle zu spielen. Und dann haben sie, glaube ich, das letzte Spiel auch zu Hause gegen Münster. Könnte auch so ein Bielefeld-Spiel werden, wer weiß. Also wenn die zum Schluss noch am Drücker sind, wären die für mich sogar wirklich ein Aufstiegstop-Kandidat.
Und es sind ja trotz des Aderlass im vergangenen Sommer sehr viele Spieler noch dabei, die es letzte Saison zumindest in die Relegation geschafft haben und es auch da denkbar knapp gestaltet haben. Also zumindest ein bisschen Aufstiegsrennerfahrung ist jetzt in diesem Kader enthalten. Ja, die nächsten Partien, wir haben schon Hannover genannt. Ja. Und danach kommt das Heimspiel gegen Schalke. Das wird auch sehr spannend. Und danach treffen sie auswärts auf den KSC. Ich glaube, also
wenn vielleicht noch verlängern. Ich würde es gerade mal weiter erzählen. Nach dem KSC kommt das Spiel in Darmstadt, dann zu Hause gegen Paderborn, dann in Düsseldorf und dann das erwähnte Abschlussspiel gegen Münster. Also wie so viele der vorderen Teams spielen auch sie noch gegen eine Menge der anderen Teams. Und ich denke, da steigt natürlich die Qualität auf Seiten des Gegners. Aber dennoch traue ich ihnen zu, an einem guten Tag wirklich auch ein Spitzenteam zu dominieren und dann auch das Spiel schlussendlich zu ziehen.
Sie haben es genauso wie fast alle da oben einfach selber in der Hand. Also es darf am Ende keiner sagen, wir sind nicht aufgestiegen, weil der gegen den irgendwie nur unentschieden gespielt hat oder ab der 70. sich hinten rein oder was auch immer. Es hat jeder da oben selber in der Hand, die Punkte zu holen und allen voran die Gegner zu besiegen, damit sie keine Punkte holen. Und Elversberg allen voran, das ist ja der Wahnsinn, wenn man guckt, gegen wen die noch spielen. Eieieiei.
Ja, es sind noch sehr viele K.O.-Duelle, wie du es genannt hast, Tobi, da unterwegs, da freuen wir uns drauf. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen Finalmodus, finde ich, wie gesagt, ganz geil. Eine Länderspielpause, cuttet jetzt nochmal, alle sammeln sich, Attacke. Das wird sehr spannend. Ein Team, was sich jetzt definitiv sammeln muss, ist die, ist Bielefeld, ist die Arminia aus Bielefeld nach diesem Spiel. Boah, also, so gut das eben für Elversberg lief, so mies lief es für Bielefeld, nicht nur aufgrund der roten Karte, für Marvin Melem, der jetzt auch noch nicht, also ist eine gebrauchte Saison für ihn in Bielefeld, finde ich, also seine Klasse eher selten wirklich unter Beweis stellen können. Und ansonsten, ja, Christopher Lammert macht da noch Ergebniskosmetik in der 84. mit dem 1:3, aber das ist auch das aller Positivste an diesem Spiel. Ansonsten lief da nichts zusammen. Und es steht es auch in der Tradition der letzten Wochen von Bielefeld, also man ist seit 5 Spielen ohne Sieg, davon hat man 4 Spiele verloren. Jetzt dieser grausige Auftritt, komplett unterlegen und zahnlos. Matthias, wie sehr machst du dir denn Sorgen um Bielefeld?
Also zumindest das Torverhältnis stimmt noch, ne? Ausgeglichen. Und
das stimmt,
ich hatte mir
das stimmt.
Auch gestern nach dem Spiel notiert, Bielefeld kommt letztlich unter die Räder, ohne ergebnistechnisch unter die Räder zu kommen, weil das 3:1 liest sich ja noch einigermaßen okay, ja. Also auch Fürth hat 3:1 in Karlsruhe verloren. Das war ein komplett anderes Spiel. Und Bielefeld, ja, mit einem ziemlichen Hurra-Stil aus der dritten Liga gekommen, waren ja lange, lange sehr gut in der zweiten Liga unterwegs. Und jetzt stimmen die Ergebnisse. Und wenn man dieses Spiel nimmt, auch die Leistungen nicht mehr. Und das hätte ich so nicht erwartet, muss ich sagen. Also deshalb vielleicht Bielefeld selbst auch noch nicht ganz im Alarmmodus angekommen. Eva mag mich eines Besseren belehren, aber dazu bin ich Beobachter und nicht nah genug dran. Jetzt spielen sie als nächstes dann zu Hause gegen Darmstadt. Darmstadt auswärts nicht wirklich so gut unterwegs. Und wer weiß, was da noch auf der Trainerbank sich tut. Sollten sie die Länderspielpause nutzen, um da einen Wechsel vorzunehmen, dann kommen die ganz anders aus der Pause heraus und sind plötzlich vielleicht ein ganz anderes Team. Und wir reden in der nächsten Aufnahme über die Wiedererweckung der Arminia und das war's, die haben sich hinten dann gelöst. Ganz schwer zu sagen. Also ich würde es mit Schniert wünschen, dass er auch diese Phase übersteht und dass Bielefeld sich da an der Stelle nochmal im eigenen Schopf aus dem Abgrund zieht, aber es ist so ein bisschen ein unguter Mix, ein Team, das länger in der ersten Tabellenhälfte war, dann sukzessive nach hinten rückte, jetzt noch nie ganz unten stand, aber im Moment so auftritt, zumindest in dem Spiel, als ob sie es verdient hätten, da ganz unten zu stehen. Deshalb, ja, schwer vorherzusagen, was da wirklich passiert. Und um Melem noch einen Satz dazu zu sagen, den kennen wir ja aus Darmstadt sehr, sehr gut. Für mich war er in der Bundesligaspielzeit der Lilien, die ja sehr, sehr vermaledeit war, einer der Lichtblicke, der für mich auch nachgewiesen hat, dass er Bundesliga spielen kann. Dann ging er zu Tim Walter nach Hull, dann eine Halbserie noch in Paderborn und jetzt eben in Bielefeld und ist so für mich gar kein Leistungsträger. Das ist für mich ein komplettes Rätsel, weil er hat es nachgewiesen, was er kann, aber irgendwas scheint ihn daran zu hindern, seine Leistung abzurufen. Und ich denke, gestern hatten wir uns auch in unserer Expertengruppe ein bisschen ausgetauscht. Kevin vom Padercast-Podcast hatte gemeint, dass er für Paderborn zu teuer war. Dann ging er nach Bielefeld. Die hatten natürlich Einnahmen durch den Pokalsieg. Aber wenn man sich als Aufsteiger aus der dritten Liga einen Marvin Melem leistet, dann hat man sicherlich anderes von ihm erwartet, als das, was er dem Spiel bislang geben konnte. Und da war dieser Tritt gestern doch ein bisschen ein Abbild dessen, was nicht so zusammenläuft.
Wäre Arminia Bielefeld der FC Bayern, hätten sie sich böse beschwert, dass es eine rote Karte gegeben hat. Also es erinnerte mich stark an einen Foul von vor ein, zwei Wochen.
Arminia Bielefeld beobachtet die Schiedsrichterleistung in den nächsten Wochen sehr genau.
Also brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden, dass also auch das von Bayern damals und natürlich auch das gestern von Marvin Melem, klares Rot und auch einfach unschön. Und ja, Matthias hat es gerade gesagt, passt irgendwie so ein bisschen in seine Gesamtsituation im Moment, die nicht so hoch erfreulich ist. Im Gegensatz zu Lukas Petkoff, der also wenn in dem Spiel eine Szene hängen geblieben ist, dann was er beim 2:0 gegen Momelu gemacht hat, den hat er ja komplett eingetuppert. Ich meine, Momelu, ne, der kommt von oder der war mal bei Hannover und deshalb habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Auge drauf, was der macht, aber der ganz, ganz, ganz unangenehme Szene für ihn gewesen. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um Bielefeld. Ich mag Bielefeld und ich möchte gerne, dass Bielefeld in der zweiten Liga bleibt, egal wo wir jetzt landen, aber die mögen bitte nicht wieder in die dritte zurück. Von daher, rafft euch mal ein bisschen. Und ich weiß nicht, Trainerwechsel.
Das wollte ich dich gerade nämlich fragen, Tobi. Denn tatsächlich haben von den Teams Platz 10 bis 18 nur zwei Teams ihren Trainer noch nicht gewechselt. Das ist zum einen Dynamo Dresden mit Kollege Stamm und das ist zum anderen Arminia Bielefeld mit Mitch Kniert. Glaubst du, sie ziehen diese Patrone und wenn ja, glaubst du, es wäre gerechtfertigt? Denn mein Bauchgefühl ist so ein bisschen, also Mitch Kniert und dieser Kader, die sind schon sehr verschworen eigentlich. Und das, dachte ich, wäre auch lange das Faustpfand der Arminia in dieser Saison, dass selbst wenn es mal kritisch wird, da eine Truppe steht, die extrem intakt ist, sich nicht hängen lässt. Aber es gab auch schon so Spiele, ich musste hier schon mal zum Beispiel mal über ein Spiel gegen den KSC reden. Das sah nicht gut aus. Nee, es war andersrum. Sorry. Es war andersrum, da hat sich der KSC hängen lassen und Bielefeld hat sehr gut gespielt. Aber Partien wie jetzt gegen Elversberg waren zuletzt dann auch nicht mehr so ganz selten, wo du dachtest, naja, kommt da denn noch mal was? Also würdest du sagen, auch da könnte sich ein Impulsgeber lohnen? Oder sagst du, ich weiß jetzt auch nicht, wer es besser machen soll? Klar, diese Fantasie fehlt einem oft, bis es jemand besser macht, aber
bis der Co-Trainer von Ralf Rangnick um die Ecke geflogen kommt, den keiner auf dem Zettel hatte.
Das passiert öfter mal bei Ralf Rangnick. Ich hatte irgendwie auch gelesen, dass irgendein anderer Co-Trainer von dem in Belgien trainiert. Also da suchen sich viele irgendwelche Zweitjobs noch, weil sie anscheinend nicht ausgelastet sind. Sei es drum.
Das macht Ralle alles selber.
Also ja, einfach mal dein Bauchgefühl von außen.
Ja, also ich glaube, Bielefeld wird sich schwer tun, allen voran durch das, was da letzte Saison passiert ist mit Pokalfinale, mit Aufstieg. Ich glaube, dann ist man dem Trainer natürlich auch immer ein Stück weit loyaler gegenüber, als man es vielleicht in so einer sonstigen Konstellation ist, wo man einfach so dahin plätschert, so über die Jahre. Und da hat man sicherlich auch, was das Management angeht, zusammen mit dem Trainer, aber natürlich auch der Trainer mit großen Teilen der Mannschaft viel erlebt und das schweißt zusammen. Keine Ahnung, am Ende will ich mich da gar nicht groß einmischen oder da kann ich auch überhaupt gar keine Tipps geben. Das wird dann hoffentlich vom Geschäftsführer Sport deutlich gesehen, ob es noch Sinn macht oder nicht. Es würde mich jetzt wundern, wenn sie sich in der Länderspielpause trennen, denn dafür war das Spiel zwar deutlich, aber vielleicht nicht hoch genug vom Ergebnis her, dass man so sagt, oh Gott, wir haben jetzt 6-1 verloren, wir müssen reagieren, wir müssen den Trainer rausschmeißen. Auf der anderen Seite ist es halt auch nicht diese ganz tiefe Verbindung, wie es, keine Ahnung, bei Heidenheim und Frank Schmidt ist, dass man sagt, ja klar, gehen wir mit dem wieder runter, ist doch logisch. Der bleibt hier, solange der lebt, darf der bei uns trainieren, Punkt. Das glaube ich auch nicht, dass die Liebe in Bielefeld so groß ist und man sagt, ja, ja, klar, mit Herrn Klier, das ist kein Thema, dann machen wir auch wieder dritte Liga. Es würde mich nicht wundern, und es wäre ja auch nicht das erste Mal, wenn irgendwann an einem Spieltag, der schon eine 3 vorne hat, dann doch nochmal der Trainer rausgeschmissen wird und irgendeiner aus dem Kaliber Peter Neururer oder, na, keine Ahnung. Also so ein wilder Retter, du denkt euch einen aus oder vielleicht auch das Naheliegendste oder so, auf die wir gerade gar nicht kommen, dann nochmal kommt. Aber also Länderspielpause wäre eine dicke Überraschung. Aber ich weiß gar nicht, haben wir jetzt die nächsten Spiele von Bielefeld schon angesprochen?
Das würde ich jetzt tun.
Sie spielen, dann kann man vielleicht nach so einer Niederlage gegen Nürnberg auch nochmal neu evaluieren. Bitte.
Matthias. Dann würde ich vielleicht noch gerade den Abbinder geben, bevor wir zu den nächsten Spielen kommen. Also auch wenn man sich das Torverhältnis eben anguckt, 39-39, das zeigt ja auch,
die werden nicht abgeschossen oder so,
im Endeffekt das Team intakt ist. Ja, also das ist eine Mannschaft, die fast doppelt so viele Niederlagen kassiert, wie sie Gewinne einfährt. Also 7 Siege zu 13 Niederlagen, dennoch ein ausgeglichenes Torverhältnis. Da kann man vielleicht schon auch mal rein interpretieren, dass das nicht dahin geht, sondern dass das schon eine Basis hat, auf der sich aufbauen lässt. Natürlich stimmen die letzten Ergebnisse nicht, keine Frage. Aber ich würde mir schon wünschen, wenn die Story nicht zu Ende geht, sondern also, dass die weiter erzählt wird. Glorreich aufgestiegen, ins Pokalfinale geführt, auch gut in die zweite Liga gekommen. Und jetzt müssen sie die letzten Spiele erzwingen, so wie es will.
Der Kontext zu diesen 5 Spielen ohne Sieg ist ja auch der, die letzten Gegner waren Elversberg, Paderborn, Schalke und Hannover. Ja. Ja, die Niederlage gegen Fürth am 23. Spieltag hat sicherlich sehr weh getan, aber auch da wissen wir mittlerweile Fürth auch nicht mehr das Fürth vielleicht von früheren Phasen, aber ansonsten waren das Platz 5, 1, 4 und 3. Als nächstes geht's jetzt wieder gegen Fürth, gegen Darmstadt. Davor hast du direkte Duelle gegen Magdeburg und Braunschweig gewonnen und unentschieden gespielt gegen Kiel und Dresden. Also direkte Duelle in der Rückrunde positiv für dich gestaltet oder zumindest neutral. Die nächsten Partien sind, wie gesagt, gegen Darmstadt. Danach spielst du gegen den KSC Nürnberg und du hast mit Münster noch ein direktes Duell. Danach geht's gegen Bochum, Kaiserslautern und Hertha. Also viele Duelle gegen Teams, für die es vielleicht nicht mehr um so viel geht. Ich würde sagen, gemessen daran, wie eben diese Spiele gegen direkte Konkurrenten ausgegangen sind, gibt man Kniert sicherlich noch eine Chance, weil in der Crunch-Time hat diese Mannschaft funktioniert. Jetzt die letzten Spiele gegen sehr starke Gegner, knappe Niederlagen. Wie gesagt, Elversberg war jetzt mal deftig, kann ja aber auch ein Wake-up-Call sein fürs nächste Spiel. Je nachdem, wie man sich gegen Darmstadt und vor allen Dingen dann, glaube ich, gegen den KSC präsentiert, könnte es auch sein, dass man da vielleicht nochmal neu evaluiert vor dem Heimspiel dann gegen Nürnberg, weil das könnte ja dann wiederum schon ein wichtigeres sein, weil Nürnberg sehr schlagbar immer mal wieder
gerade
ist.
Gerade wo du jetzt Darmstadt erwähnst, also ein kleiner Vorgriff, aber Darmstadt hat bislang in der Rückrunde auswärts nicht überzeugt, also sowohl in Braunschweig unentschieden gespielt, als auch in Magdeburg unentschieden gespielt, das hätte sogar verloren gehen können und in Dresden verloren. Also mit anderen Worten, ich sehe da durchaus Bielefeld nicht chancenlos, sondern gerade daheim mit einer gewissen Wucht, die hoffentlich dann auch das Stadion ja auszeichnet, würde ich die da nicht rausrechnen, sondern sagen, auch gegen Darmstadt könnte was gehen.
Ich finde Bielefeld für mich das Paradebeispiel von, es kann wirklich bis zum letzten Spieltag gehen. Aber kann auch total positiv enden. Das traue ich dieser eingeschworenen Truppe, eben weil sie das ist, auch zu. Und wenn nicht, Feuerwehrmann steht bereit. Lukas Kwasniak wurde eben gefeuert. Also wir sind hier die Sendung der Hot News. Das ist wirklich der Wahnsinn. Naja, gut.
Hat ich würde sagen, Wohnung in Paderborn und kann einfach von dort pendeln.
Ja, es ist perfekt. Also ja. Kniert wohnt er nicht auch in Paderborn oder so? Oder Ferl? Wo denn Ferl? Man weiß es nicht genau. Eva rügt uns jetzt wahrscheinlich, weil wir da irgendwas durcheinander werfen, was auf jeden Fall nicht durcheinander geworfen gehört. Es tut mir doch leid. Aber ich würde sagen, dann machen wir erst recht hier Schluss und gehen in die nächste Partie rein. Und auch die ist wieder im Zeichen von oben gegen unten. Und das ist der SC Paderborn, der knapp gewinnt gegen Dynamo Dresden. Der Tigges-Faktor. Ja, sehr unterhaltsames, offenes, mutiges Spiel, wie ich finde. Also hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Viele Chancen auf beiden Seiten. Für mich aber eigentlich ein sehr klares Unentschieden. Aber Joker Steffen Tigges erzielt ein Doppelpack. Das 1:1 und das 2:1. Auch wenn beim 2:1 ein gewisser Tim Schreiber sehr mithilft und mal wieder ein leichter Unsicherheitsfaktor bei Dresden ist. Nicht umsonst war diese Torhüter-Thematik ja eine in dieser Saison bei Dynamo. Nun gut. Paderborn gewinnt dieses Spiel also und steht jetzt mit 51 Punkten auf Rang 3. Tobi, was macht der SCP für einen Eindruck auf dich in dieser Saisonphase?
In meinem Power-Ranking nicht ganz oben, auch weil das Spiel gegen Dresden hat mich nicht so komplett überzeugt, muss ich gestehen. Dresden hätte halt, wenn sie das ein bisschen cleverer anstellen, nach dem 1-0 auch das 2 und das 3-0 machen können, hatten das eine Ding unter die Latte. Ich glaube, einmal steht da Ferner frei vom Tor, kann auch noch das 2-0 machen. Also es gab auf jeden Fall genug Chancen, dass Dresden da so früh den Daumen auf das Spiel macht, dass es wahrscheinlich dann am Ende nicht mehr verloren geht. Weiß ich nicht, wenn Tickes trotzdem einen guten Tag hat, macht er vielleicht noch einen Unentschieden raus, meinetwegen. Aber das hat mich schon ein bisschen geärgert am Samstag, bin ich ganz ehrlich, das hatte ich mir anders vorgestellt.
Allen voran, das stand in meinem Skript ganz anders.
In meinem K.O.-Spielplan stand das ganz, ganz anders. Nein, also klar, man hofft natürlich und man bastelt sich da die Tabelle hin und her. Und da gehörte natürlich auch dazu, dass Dresden, die im Moment sehr, sehr gut raus sind gegen Paderborn, die okay drauf sind, würde ich sagen. Also die hatten davor, wenn ich das richtig erinnere, gegen Bielefeld und gegen Braunschweig nur unentschieden gespielt. Auch das sind zwei Spiele, wo sich die Paderborner sicherlich sagen, ähnlich wie Hannover, das getan hat. Ach Mensch, das war gar nicht so klug. Da hätten wir mit Siegen uns dann doch nach ganz vorne in der Tabelle hinmauscheln können. Trotz allem ist Paderborn ja, die sind ja nicht außer Form. Die haben davor 4 Spiele gewonnen, die sind gut drauf. Wenn man es positiv betrachtet, sind das jetzt, glaube ich, inzwischen 7 Spiele ohne Niederlage, davon 2 unentschieden. Das ist, also, die sind natürlich auch heiß. Also alles, was da oben rumspielt, ist natürlich heiß. Das ist, wie vorhin schon gesagt, das ist auf einem relativ hohen Niveau, wenn es da was zu kritisieren gibt. Und warum sie solche Spiele dann am Ende vielleicht gewinnen, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, welche Zusammenfassung es war, ich habe auf jeden Fall die eine irgendwo gesehen, konnte man relativ gut erkennen, dass Paderborn sich zumindest einen Standardtrainer zugelegt hat oder der hat auf jeden Fall jetzt was zu sagen. Also jeder Standard sah aus, als wenn sie sich was überlegt hätten vorher. Es war nicht einfach blind reingeholzt und so fiel ja dann auch das 2-1 nach dieser abenteuerlichen Überladung am ersten Pfosten nach der Ecke, wo ja, sicherlich, der Torwart von Dresden das auch vielleicht hätte ein bisschen besser machen können. Aber ich glaube auch, das war 100% so gewollt. Und davon gab es 1-2 Situationen, die ich gesehen hatte, wo Paderborn vielleicht dann doch das macht, was in dieser Liga nicht ganz unwichtig ist. Wenn man es nicht immer spielerisch perfekt alles hinkriegt und wenn der Gegner wie Dresden vielleicht auch, in dem Spiel passt es vielleicht gar nicht so ganz gut, aber zumindest auch nicht immer daran interessiert ist, dass das ein schönes Fußballspiel wird, ja, dann musst du es halt über Standards regeln. Und wenn du da Zeit investierst, und Hannover hat es eine Zeit lang auch gemacht, ich denke, ihr werdet euch beide erinnern, diese nimm du ihn oder schießt du die Ecke, schießt du die Flanke oder den Freistoß, mach zwischen Enzo und wer war der andere? Ich glaube, Neubauer bei Hannover. Das war natürlich auch einstudiert. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und sich da was einfallen lässt.
Ja, da auch immer ein gern gesehenes Deppenopfer in solchen Momenten.
Also. Ja. War das nicht sogar
Das war gegen Hertha.
Stimmt, das war in Berlin. Ja, genau, in Berlin, natürlich. Sonst, ach, das hätte ich viel besser einleiten können, wenn ich mich daran noch dran erinnert hätte. Naja, egal. Aber du weißt, was ich sagen möchte. Wenn man sich mit Standardsituationen beschäftigt, hat man die Möglichkeit, Spiele, die vielleicht einfach nicht so gut laufen, dann noch in seine Richtung zu drehen. Und das war jetzt, glaube ich, so ein Spiel, was Paderborn auch hätte verlieren können. Sie haben es geschafft, sie haben die 3 Punkte geholt. Das lag natürlich an Tigges, das lag aber auch an den Standards und ein bisschen Glück, dass sie hinten nicht so viele Tore reingekriegt haben. Von daher, ja, Paderborn ist weiterhin oben mit dabei, hat es verpasst, sich richtig abzusetzen durch die letzten beiden Unentschieden. Und das ist auch ganz gut so.
Ja, ich habe mich auch gefragt, was es bei Paderborn ist. Also zum einen ist es einfach insgesamt einfach eine sehr gute Grundstruktur. Also wenn du dir auch die Saisonstatistiken anguckst zu herausgespielte Chancen und so weiter, wirst du Paderborn eigentlich überall im oberen Drittel finden, wenn nicht sogar unter den ersten 3. Also sie machen es einfach spielerisch wirklich gut. Und was mir bei Paderborn im Kader gut gefällt, sie haben so viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Also diese Offensivspieler sind sehr unterschiedlich. Marino, Copado, Tigges, Okpala, Bilbia, Michel, das sind alles unterschiedliche Typen. Und dann kannst du je nach Spielsituation halt sagen, ah, okay, Plan A funktioniert nicht, dann Plan B, Steffen Tigges rein, hohe Bälle, Standards, Attacke. So, und andersrum kannst du es aber auch machen und sagen, heute fehlt uns irgendwie die Tiefe, ja, dann wechseln wir einen Marino ein, der in dem Spiel ja auch eine Chance hatte, die er auf jeden Fall machen muss, das gehört auch zur Geschichte dazu. Aber will sagen, ich finde, das sind sehr unterschiedliche Spielertypen, die dementsprechend in sehr unterschiedlichen Spielsituationen zum Einsatz kommen können. Und so hat man eigentlich immer eine Antwort. Und diese Mischung aus Stabilität und Flexibilität, die gibt's in dieser Liga selten bis gar nicht. Also ich finde, Paderborn zeichnet sich gar nicht unbedingt vielleicht auch immer durch diesen einen Stil aus, sondern durch mehrere. Und die beherrschen sie aber alle gut. Und das ist über Jahre jetzt durch verschiedene Trainer, glaube ich, auch so ein bisschen angereichert worden, dass jeder auch so ein bisschen was reingegeben hat. Und ich finde, also für mich würde es sehr wundern, wenn Paderborn in den nächsten Spielen abreißen lässt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie spielen gegen Fürth als nächstes, danach gegen Magdeburg und danach gegen Hannover, alles Teams. Und danach spielen sie noch gegen alles von oben. Das muss man im Gesamtkontext auch sagen. Da sind wir wieder. Aber ich glaube, du siehst es ja, Paderborn ist einfach unglaublich schwer zu schlagen. Und das wird sie bis zum Ende oben halten. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Matthias, bitte.
Ja, wir hatten ja in der Hinrunde die Situation, dass Paderborn auch schon fast vorne ein bisschen weggabloppiert war. Und dann zum Ende der Hinrunde eingebrochen ist jetzt vielleicht ein hartes Wort, aber sie haben zumindest die anderen aufschließen lassen und haben da noch Federn gelassen. Und ich glaube, genau das wird ihnen nicht nochmal passieren. Ich glaube, die werden aus dieser Hinrunde ihre Lehren ziehen und dann auch mehr Punkte sammeln und deshalb auch bis zum Schluss ein Faktor sein im Aufstiegsrennen. Und gerade dieses Spiel gegen Dresden hat auch mich ein bisschen vom Ausgang her betrübt. Natürlich, das ist ein direkter Kontrahent, den hätte man gerne Federn lassen sehen. Aber gerade die erste Halbzeit, da wirkten sie für mich etwas ratlos, ne? Wie sie selbst ein Offensivspiel aufziehen gegen ein starkes oder ein gefestigtes Dresden, wie sie die wirklich beschäftigen und unter Druck setzen können. Und dann hatten sie es ja doch geschafft, mit Anpassungen, mit Moral und auch dem richtigen Joker, mit dem Hinterkopf des Spieltags sozusagen, Tickets mit zweimal Kopfballverlängerung ins Tor und dem notwendigen Glück. Und ich glaube, das sind einige Zutaten, die brauchst du einfach, wenn du oben dranbleiben willst und mitmischen willst. Und deshalb wirken die in Summe für mich auch gefestigt. Und ich bin gespannt, wie jetzt das zu verstehen ist, dass, wenn ich es richtig aufgeschnappt habe, das Team jetzt eine Woche frei hat. Also Kettemann gibt ihnen irgendwie eine Woche frei. Also interessanter Move, kann aber auch die Köpfe nochmal anders frei bekommen und dann für den Endspurt wappnen lassen. Also auch da gehen sie interessante Wege.
Ich denke, es ist immer, wie du es machst, machst du es falsch oder richtig. Am Ende kannst du sagen, genau deswegen hat es geklappt oder nicht geklappt. Es ist immer schwer zu beurteilen im Nachhinein. Aber nachdem du jetzt auch nochmal die Leistung von Dresden kurz angesprochen hast, würde ich sagen, gehen wir da jetzt genau hin. Denn Dynamo ist das besiegte Team in diesem Spiel, aber muss vielleicht gar nicht so das Betrübte sein. Zumindest ich von außen wäre nicht so betrübt, denn das ist eigentlich eine mutmachende Leistung gewesen, so aufzutreten. Ich fand es wieder sehr gut und es steht im Zeichen einer Dresdner Mannschaft, die, ja, also nach Hannover, glaube ich, die rückrundenstärkste Mannschaft ist, die im Winter sehr viele Dinge richtig angegangen ist in den Neuverpflichtungen, die individuelle Qualität nochmal nach oben geschraubt, erkannt, es liegt nicht am Trainer, wir müssen da nichts strukturell verändern, sondern es sind die immer wieder vermaledeiten individuellen Fehler in der Defensive, es ist mangelnde Effizienz nach vorne vielleicht, da müssen wir vielleicht was tun und das haben sie getan und seitdem läuft die Nummer wirklich für einen Abschiedskandidaten bemerkenswert gut. Wirklich gutes Spiel in Paderborn gemacht, auch da, wie gesagt, nur mangelnde Effizienz und Tim Schreiber, ich glaube, das ist das Einzige, was man sich da kollektiv wie individuell vorwerfen kann. Ansonsten stimmt da so viel. Es ist erst die zweite Niederlage im neuen Jahr. In den 10 Spielen insgesamt hat man 16 Punkte geholt, darunter dieses 6:0 Freak-Ergebnis gegen Münster. Klar, die sicherlich auseinandergefallen sind, muss aber auch erstmal 6 Tore schießen in der Situation, in der sich Dresden befindet. Und die nächsten 3 Gegner, finde ich, machen durchaus Mut. Das sind Hertha, Nürnberg und Bochum. Da kann man definitiv in der Situation, in der sich Dresden, finde ich, befindet oder in der Form, in der man sich befindet, definitiv was mitnehmen. Ich will sie noch nicht aus dem Abstiegskampf rausreden, aber Tobi, würdest du da mitgehen, zu sagen, um die muss man sich fast am wenigsten Sorgen machen?
Absolut. Genau so habe ich es aufgeschrieben. Um die mache ich mir im Moment zumindest am wenigsten Sorgen. Wir wissen alle, der Blick nach hinten hilft nicht immer bei dem Blick nach vorne, aber ich wüsste nicht, was Dresden jetzt noch so ins Straucheln bringt, dass sie das vermasseln. Also die hatten 13 Punkte nach der Hinrunde.
Das
war ganz, ganz gruselig. Die hatten schon 4 Punkte Rückstand auf die Relegation und haben sich dann, wie du es gerade beschrieben hast, mit einem Weg gefangen, der vielleicht tatsächlich, ja, den Trainer zu behalten, gar nicht so gewöhnlich ist und dementsprechend dann auch gerne mal belohnt werden darf. Und ich bin ja ehrlich, ich hab's nicht so richtig verfolgt zum Start der Rückrunde und war deshalb etwas überrascht, als sie bei Hannover einen Punkt holten, am dann bereits 23. Spieltag. Davor hatten sie gegen Elversberg verloren, gegen Schalke unentschieden. Erinnere ich mich auch noch, dass sie da auf Schalke relativ viel Rambazamba noch gemacht haben, hinten raus. Und dann hörten sie aber nicht auf, weil sie dann auf einmal gegen Darmstadt auch noch gewannen und 3-3 gegen Karlsruhe, okay, auch eine wilde Geschichte. Was fürs Torverhältnis getan haben, auch das ist ja auch nicht ganz unwichtig, gerade wenn das da unten so eng ist, wie es ist in der Tabelle. Und ich wüsste nicht, warum Dynamo Dresden nochmal in arge Probleme mit dem Abstieg kommen sollte. Finde auch, also wie gesagt, gegen Hannover fand ich es nicht schön, wie sie gespielt haben. Das war ein sehr ruppiges, sehr, sehr körperbetontes Spiel, aber wahrscheinlich das beste Mittel gegen uns in der Situation und von daher auch völlig legitim, brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist aber nicht deren Standardfußball. Das ist eigentlich das Schöne, dass sie dann auch zeigen können, sie können es gegen die Mannschaften, die relativ weit oben in der Tabelle stehen, aber sie sind auch in der Lage, gegen Mannschaften, die weiter unten stehen, dann wirklich zu überzeugen, und wenn es ein Freakspiel ist, ist es ein Freakspiel, aber so hast du halt trotzdem gewonnen gegen Preußen Münster und hast das auch völlig verdient getan, und so bringst du dann ja die großen Abstände da rein. Ich denke, Dynamo Dresden ist zu den Mannschaften zu zählen, die es geschafft haben, oder Matthias?
Ja, ich denke auch, dass Dresden jetzt nicht auf die Idee kommt, zu glauben, das wird ein Selbstläufer. Also
nein,
das
ist ein Punkt auf Platz 16.
Ja, genau, also gerade die Situation, Tobi, du hast es erzählt, diese da ferner Chance, die ja das 2-0 bedeutet hätte, also einen freien Abschluss vor dem Tor hatte, da hat ja Stamm auf der Außenlinie quasi sich umgedreht und gegen die Kabine getreten. Also ich glaube, der ist so on fire, dass er seinem Team jeglichen Schlendrian, falls auch immer der überhaupt irgendwo nur Anzeichen zeigen sollte, den austreiben wird. Deshalb bin ich guter Dinge, dass die wissen, worauf es ankommt, dass sie jetzt ihren Lauf fortsetzen können, zumindest, dass sie nicht plötzlich abreißen lassen und plötzlich nochmal unten, na klar, sie sind unten drin, aber nochmal richtig unten reinrutschen. Insofern, die wirken, also im Endeffekt haben sie für mich anhand der mangelnden Chancenverwertung sogar den Sieg gestern liegen lassen. Die hätten schnell den Daumen drauf haben können, wie Tobi sagte, und deshalb sind auch, was wiederum auch Tobi sagte, mit Standards erfolgreich. Also die wissen auch, dass sie solche Chancen nutzen können, wie eben beim 1-0. Ich glaube, das war eines der wenigen, wenn nicht sogar das erste Standardgegentor von Paderborn. Also auch da interessante Statistik. Und gucken wir mal, was die nächsten Wochen bringen. Aber Dresden ist für mich auch schon weiter auf dem Weg nach vorne gewesen, als es punktetechnisch bislang sind.
Ja, weil sie eben so viel aufholen mussten. Aber ich finde das so ein positiver Drive in der Mannschaft. Einfach, wenn man sich anguckt, wer geht denn jetzt mit einer guten Form ins Saisonfinale? Und da hast du bei Dresden halt einen Vermey, der richtig gut aussieht. Du hast einen Hauptmann, der extremst gut aussieht. Toller Antreiber im Mittelfeld. Du hast diese Neuzugänge, die jetzt auf Spielzeit kommen. Also ein Robert Wagner macht's gut. Ein Keller war jetzt krank in Paderborn. Vielleicht auch ein Faktor, warum es am Ende vielleicht die letzten Prozente nicht gereicht haben. Weil auch der war ja auf Anhieb ein super Neuzugang. Ben Bobzin, der beste Name der zweiten Liga, ist jetzt schon richtig wichtig für diese Mannschaft, bringt da richtig Drive über den linken Flügel rein. Also ich finde, allein so mit welcher Form gewisse Einzelspieler in die letzte Saisonphase gehen, da hat Dresden richtig was drin. Čeka finde ich, ja, es ist typisch Čeka. Jason Čeka, der ist mal so. Mal geht er komplett unter, mal siehst du, boah, feiner Fußballer. Also ist mal so, aber auch der funktioniert. Also dementsprechend finde ich schon, dass das eine richtig gute Aussicht ist, die Dresden jetzt in den letzten Spielen hat. So gut eine Aussicht da im erbitterten Abschiedskampf eben sein kann. Man will es ja auch nicht zu blumig reden. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Blumig wird's oft eher, wenn wir nach oben gucken. Und ich finde, da kommen wir jetzt auch an. Wir blicken nämlich auf das Topspiel dieses Spieltags. Das war das Spiel zwischen Darmstadt und Schalke. Die trennen sich am Ende 1-1. Und Matthias, wir haben hier mit dir den Lilien-Experten. Blicken wir mal zuerst auf das Heimteam, blicken wir auf Darmstadt. Wie würdest du diese Leistung bewerten?
Ja, vielleicht ganz grundsätzlich, es wurde ja viel angepriesen im Vorfeld, das Topspiel Erster gegen Zweiter, zwei Teams, die ja versuchen, den Aufstieg klar zu machen. Da war es wahrscheinlich für den neutralen Beobachter gestern eher jetzt nicht so ein Highlight-Spiel. Gleichwohl war es ein sehr packendes Spiel, für mich zumindest im Stadion selbst, und ich hatte vor kurzem ein Interview mit Kai Klefisch für das Stadionmagazin, und da meinte er zu mir, ganz unabhängig jetzt von dem Spiel gegen Schalke, dass es immer darum geht, in einem Spiel den Gegner Aufgaben zu stellen, und ich finde, das hat Schalke sehr gut gemacht, weil sie haben von Anfang an den Daumen auf dem Spiel gehabt, um mal wieder das Körperteil.
Das ist die Formulierung. Die Formulierung
ins Spiel des, zu bringen. Ja. Also haben hochgepresst, haben das Aufbauspiel gestört. Darmstadt war gezwungen, die langen Bälle zu suchen oder die Seitenverlagerung über die Flugbälle primär durch Pfeiffer. Es war ein ungemein physisches Spiel, das dann schlussendlich zwei Standards auch für die einzelnen oder die einzigen Tore sorgen, war vielleicht so ein bisschen symptomatisch. Aber ich finde schon, wenn man als Lilien-Fan vielleicht ins Spiel gegangen ist, boah, wir haben hier von 13 Heimspielen 10 gewonnen und 3 Unentschieden. Es ist alles bereitet. Wir haben das Pokalspiel gegen Schalke 4-0 gewonnen. Das wird ein Fest. Ja, das war vielleicht ein Trugschluss. Also Schalke hat wirklich von Beginn an klar gemacht, das Spiel wird über sie entschieden und sie haben da einen guten Zugriff auf das Spiel und Darmstadt hat es dann peu à peu verstanden, sich ein bisschen besser darauf einzustellen. In der zweiten Hälfte dann noch besser als im Laufe der ersten Halbzeit und Schalke hatte durchaus einige Abschlusschancen, die auch zu Toren hätten führen können. Und intensives Spiel, taktisches Spiel, ja, zwei Teams, die aber auch gezeigt haben, dass sie zu Recht, finde ich, da oben stehen und dass die Trainer vielleicht auch einigermaßen einverstanden waren mit dem, was sie sehen konnten, waren die Wechsel. Also ne, Marseiller verletzungsbedingt eben der Wechsel in der ersten Halbzeit, aber ansonsten gab es nur jeweils zwei Doppelwechsel, nämlich Schalke in der 79. und Darmstadt in der 83. Und wenn du so wenig von außen ins Spiel eingreifst, dann bist du mit dem, wie das Spiel sich entwickelt, doch einverstanden. Also sprich, dann konnte entweder das Team das umsetzen, was du ihm mit auf den Weg gegeben hast, oder das Team hat es verstanden, besser ins Spiel zu kommen, als es vielleicht von Anfang an absehbar war. In Darmstadt wurde ja durchaus auch schon nachgesagt im Laufe der Saison, dass es durchaus auch einen Plan B im Köcher hat, wenn mal der Plan A nicht so funktioniert. Mhm. Also Hannover, das Hinspiel. Tobi, wenn wir uns erinnern, in der ersten Halbzeit ging zwar Darmstadt in Führung, aber hätte dann abgeschossen werden können, schon fast im Zuge der ersten Halbzeit und hat es dann in der zweiten Halbzeit wiederum verstanden, zurückzukommen und dann auch den Deckel drauf zu machen. Also es war vielleicht so ein idealtypisches Spiel, wie es Darmstadt doch immer wieder versteht, Rückstände zu egalisieren oder sogar noch umzudrehen. Und gerade zu Hause sind sie an der Stelle einfach mit einem gewissen Selbstverständnis gesegnet, dass dann auch so eine Aufgabe, wie es Schalke gestern gestellt hat, zumindest in dem Unentschieden münden zu lassen. Das wäre mal so mein Take auf dieses Spiel bezogen.
Mir fiel, während ich das Spiel geguckt habe, also ein Wort war einfach sehr präsent, das haben wir heute schon bei Paderborn fallen lassen, Stabilität. Also wenn du Schalke gehörte definitiv die Anfangsphase der Partie, super aggressiv gepresst, erste Torannäherung gehabt, wenn auch nicht super zwingend, aber es gab ja zum Beispiel diese Karaman-Chance. Aber wie gesagt, vor allen Dingen gegen den Ball hat man Darmstadt fast aufgefressen. Darmstadt hat es kaum geschafft, mal den Ball laufen zu lassen, was ja Darmstadt durchaus auch im eigenen Spielaufbau möchte. Also es ist jetzt eigentlich gar nicht idealtypisch, Liedberg permanent tief zu schicken mit den Bällen, auch wenn das sicherlich eine Wahl sein kann. Also dann kommst du sogar, finde ich, nach dieser Anfangsviertelstunde ein bisschen besser in die Partie durch diesen auch aberkannten Treffer. Und dann, zack, genau in diese Phase kommt dieser Schock mit Luka Marseiller. Schwere Verletzungen, du siehst sofort, fuck, Verdacht auf Kreuzbandriss, Schubladentest, der ist sofort am Boden zerstört, alle drumherum. Ich meine, Florian Kohfeldt sagte nach der Partie, dass einige Mitspieler sofort auch Tränen in den Augen hatten, weil, also zum einen, weil sie verstanden haben, was da passiert sein könnte, zum anderen, weil Luka Marseiller so eine wichtige Rolle in diesem Team einnimmt, sich sehr gesteigert hat, wichtiger Spieler geworden ist. Diese Verletzung bricht dann ja auch ein bisschen den Rhythmus der Partie, finde ich. Also danach wird es ein bisschen ausgeglichener, ein bisschen zerfahrener auch. Dann kassierst du auch noch das 0-1. Also bis dahin ist wirklich nicht viel für Darmstadt gelaufen. Und dann bist du aber einmal da, weil du in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Ausgleichstreffer erzielst. Klar, einstudierte Variante, lange auf dem langen Pfosten quasi. Pfeiffer setzt sich da im Kopfballspiel durch, weil es ist halt Pfeiffer, riesig. Und dann macht es Liedberg wirklich fantastisch. Das ist eine fantastische individuelle Stürmerleistung. So, das macht ein Liedberg einfach. Da sind wir wieder bei individueller Qualität, die einigen Teams auch fehlt auf dieser Position. Und dann gehst du mit dem 1-1 in die Halbzeit und kannst dich damit auch glücklich schätzen. So. Und die zweite Halbzeit ist dann tendenziell eher bei Darmstadt. So, mehr Spielkontrolle. Gleichzeitig, finde ich, hast du beiden Teams angemerkt, sie sind mit sich selber zufrieden, ja, sie sind aber auch mit dem Ergebnis zufrieden. Sie haben gar keinen Drang, gefühlt das Aufstiegsrennen an dem Spieltag entscheiden zu müssen. Punkt für beide, okay, dann wir werden unsere Punkte vielleicht, unsere 3 Punkte woanders vielleicht noch holen. Also ich fand schon, dass zum Ende hin jetzt kein Team volles Risiko gegangen ist. Auf Schalker Seite muss man aber schon erwähnen, Gummis in der 84. Eieieiei. Also der wird auch wirklich nicht mehr zum Goalgetter. Das Ding musst du mindestens aufs Tor bringen, wahrscheinlich sogar im Tor unterbringen. Sei es drum, am Ende finde ich ein Unentschieden, wo Schalke die Nasenspitze weiter vorne war, aufgrund der ersten Halbzeit vielleicht und aufgrund dieser Last-Minute-Chance von Gummis, aber insgesamt ein Spiel, was völlig leistungsgerecht ist, was die Qualität beider Teams bewiesen hat, den Respekt beider Teams füreinander, finde ich auch. Und von daher, Tobi, vielleicht letzte Worte zu Darmstadt, auch da der Eindruck, die sind zu stabil, als dass sie abreißen lassen werden zum Ende hin.
Ja, ich hatte das Gefühl, sie hatten im Laufe der Saison oder auch der Rückrunde war es mehr, so ein bisschen Phasen, wo sie vielleicht auch ein bisschen sich durchgeglückt haben durch die Spiele. Das konnte man jetzt gegen Schalke auf gar keinen Fall sagen. Also das war in dem einen oder anderen Spiel, kam es mir so vor, als ich immer dachte, ach guck mal Darmstadt, jetzt lassen sie Punkte. Ach nee, scheiße, doch nicht.
Ja, das war zum Beispiel gegen Hertha der Fall.
Genau, solche Spiele hatte ich von Darmstadt gefühlt öfter gesehen. Vielleicht drehen wir es so, wie Matthias es gesagt hat und sagen, dann hat man sich nochmal angepasst und das Spiel hinten raus nochmal durch Umstellung besser gestaltet. Am Ende egal. Es gab zwei Sachen, die ich noch gerne ergänzen bzw. bekräftigen wollte. Einmal das, was Matthias gesagt hat, dass Schalke so ein Spiel nicht aus der Hand gibt, dass Schalke so ein Spiel dominiert. Das Gefühl hatte ich, als wir da waren, auch komplett. Also die wissen, was sie tun. Die haben so ein Spiel, ja, die haben so einen Daumen drauf aus dem Spiel und lassen den Gegner da nicht anfangen, irgendwelche wilden Ideen durchzusetzen. Das können die sehr, sehr gut. Und das liegt natürlich, und jetzt eigentlich wollte ich ihm einen Spruch drücken, weil er, also der Trainer von Schalke, Miro Music, weil er gegen 96 in der 96. Minute, als der Ball ins Ausgekloppt war, so schön gejubelt hat und dann auch noch das 2-2 kriegt. Aber den Spruch spare ich mir und sage stattdessen, dass das einfach ein richtig feiner Typ ist, so wie er in der Pressekonferenz, die Pressekonferenz begonnen hat und sich allen voran um Luca Masala und also ihm war das Spiel egal, war wichtiger zu sagen, dass ihm das sehr leid tut und beste Genesungswünsche auszurichten. Und das finde ich, darf man auch immer nicht vergessen. Da ist ein Spieler, der keine leichte Karriere hatte. Ich glaube, in Haching war der auch schon nicht mehr verletzt als gesund, aber auf jeden Fall hat er viele, viele gesundheitliche Probleme gehabt. Und wenn der Trainer des Gegners sowas weiß und das zum Eröffnen der Pressekonferenz einfließen lässt und sagt, das ist eine stabile Nummer, das wollte ich nochmal hervorheben. Das Spiel selber habe ich mir gestern Abend tatsächlich geklemmt, deshalb hat Matthias das, glaube ich, allumfassend zusammengefasst und Marc fantastisch ergänzt. Deshalb habe ich jetzt nur die beiden Blümchen links und rechts noch gestreut.
Ja, die beiden Lilien, meinst du?
Nee. Es gibt ja auch tatsächlich, glaube ich, eine gegenseitige Wertschätzung, was so in den PKs rund um das Spiel klar wurde von Kofeld und Muslic, dass sie beide hervorgehoben haben, wenn sie sich den Gegner anschauen und analysieren, dass man da eine klare Handschrift sieht und dass man es mit Teams zu tun hat und nicht mit starken Mannschaftsteilen oder sowas, sondern dass beide erkennen, was der gegnerische Trainer und das gegnerische Team auf den Platz bringen. Und deshalb war für mich das gestern auch fast schon idealtypisch, dass es dann so sich irgendwann neutralisiert hat und vielleicht dann beide auch im Schluss mit dem Unentschieden einverstanden waren und lieber den Punkt mitnehmen, als noch irgendwas zu riskieren, selbst wenn Gummis diese riesen Chance hatte. Und gerade Schalke, wenn ich mir vor Augen führe, die Spiele in der Hinrunde, Niederlage auf Schalke, Heimspiel 4-0, dann im Pokal, das Schalke von damals ist nicht mehr das von heute, finde ich. Also es ist nochmal deutlich gefestigter. Es hat qualitativ an Substanz gewonnen, selbst wenn jetzt Dzeko nicht dabei war. Aber alleine, wenn du siehst, dass eben mit, jetzt fehlt mir der von Köln, der Österreicher. Jubicic. Genau, danke. Der war jetzt gestern nicht so auffällig, hätte aber durchaus auch ein Tor machen können, auch Aushish. Also das sind schon Spieler, die dem Spiel was geben, die eine Breite geben. Und Schalke hat auch durchaus Verletzungssorgen, ne? Das heißt, da konnte man wiederum was auffangen. Also wir haben keinen Christopher Anviajay gerade am Start, auch Vitali Becker fällt aus, Heul und Lassme, ein Peter Remmert aus dem Hinspiel gegen Hertha in der Form mehr auf jedes Spiel einen Gewinn, weil er einfach alles in Grund und Boden läuft. Und also auch Schalke ist nicht frei von Sorgen, aber sie schaffen es durch die Ergänzungen in der Winterpause hervorragend, mit den richtigen Stellschrauben, die sie gedreht haben, jetzt so eine Rolle zu spielen. Und gleichwohl, Schalke ist, glaube ich, seit dem 7. Spieltag unter den besten Zweien, also immer durchgängig auf dem Aufstiegsplatz. Jetzt, wo es so zusammengerückt ist, das Feld, können sie irgendwann auch plötzlich nur Vierter sein. Und dann bin ich mal gespannt, was das macht mit Schalke. Aber ich sehe sie als wirklich als Team, als gefestigtes Team, das mir signalisiert, der Aufstieg geht über diese Mannschaft. Und jetzt hat Darmstadt natürlich noch einige Heimspiele vor der Brust gegen direkte Kontrahenten, auch da, die werden das Zünglein an der Waage sein. Und Darmstadt muss jetzt gucken, dass sie den Ausfall von Masaila wegstecken, der einfach einem Spiel auch über die Außen Geschwindigkeit gibt, der ein Dribbling-Faktor ist, den du so in dem Maße nicht so sehr mehr hast im Kader. Du hast Corridor, der aber auch aus einer längeren Verletzungsphase kommt. Du hast jetzt wieder Hornby auf ihn zurückgreifen können, der aber auch 4 Wochen nicht am Start war. Da hat er auch Kofeld vor dem Spiel angekündigt, sie werden jetzt einen Wechsel machen in ihrer Herangehensweise. Bislang war es in der Saison die Prämisse, wenn jemand verletzt ist, wird er erst wieder eingesetzt, wenn wir sicher gehen können. Er ist nicht gleich wieder in einer Folgeverletzung, sofern du das irgendwie kannst. Und jetzt ist es die Prämisse, sobald jemand fit ist, spielt er. Also sie wollen jetzt nicht mehr die Prophylaxe, sondern sie wollen die Einsatzfähigkeit an der Stelle haben. Ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, auswärts schwächeln sie. Sie spielen in Summe auch ein bisschen zu viel Remis inzwischen. Was zwar schön ist, dass du nicht verlierst, aber ein Sieg gibt halt immer noch 2 Punkte mehr als ein Unentschieden. Und sie haben langsam auch dann die Auswärtsspiele gegen Abstiegskandidaten. Da hat man auch schon gesagt, das wird kein Selbstläufer. Und langsam haben sie auch ein paar gelb vorbelastete Spieler. Also 4 gelbe Karten haben inzwischen Hornby, Klefisch, Liedberg, Masailo, okay, ist jetzt kein Faktor mehr, und Vukotic. Das bedeutet, auch da können in entscheidenden Saisonphasen Spieler fehlen, die wehtun. Haben sie zuletzt aber auch schon, sie haben es kompensieren können. Aber das, um das Ganze ein bisschen abzurunden, Darmstadt ist imstande, in Spielen verschiedene Systeme zu fahren, sei es Ballbesitz, sei es Umschaltspiel, sei es hinter die Kette. Das Einzige, was Kofeld für sein Team nicht in Anspruch nimmt, sind zweite Bälle. Da wollen sie nicht so draufsetzen. Das ist jetzt nicht das, was ihr Repertoire per se ausmachen sollte. Aber sie haben jetzt einfach auch ein Team beisammen, das weiß, wie sie zusammen funktionieren, ergänzt durch Schmidt in der Winterpause auch mit einem gewissen Faktor, der sehr technisch versiert ist und im Angriffsspiel was geben kann. Und insofern geile zweite Liga. Du hast 5 Spitzenteams, die wirklich Teams sind, die Gegner manchmal zynisch besiegen, oft genug aber auch kleine Schranken weisen können, ohne dass es jetzt ergebnistechnisch ein Kantersieg wird, aber einfach ein sicherer Sieg. Und da können wir uns wirklich auf die Endphase freuen.
Es ist einfach so Wahnsinn, was diese Terminplanung, also weiß natürlich keiner vorher, und ich bin mir auch sehr sicher, dass bei der DFL keiner gesessen hat und gesagt hat, naja, es werden ja Elversberg, Darmstadt, Hannover,
die dieses Mastermind möchte ich kennenlernen.
Die müssen wir hinten raus. Schalke muss natürlich auch noch gegen fast alle spielen, weil sonst würde sich das nicht ausgehen. Also die haben jetzt natürlich an Hannover und Darmstadt hinter sich gebracht und haben dann die beiden Auswärtsspiele in Elversberg und in Paderborn. Das ist Wahnsinn. Also da ist alles noch drin und
Es gilt einfach bis zum Ende irgendwie in dieser Verlosung drin zu bleiben. Das ist, glaube ich, wirklich die Prämisse. Alles andere kannst du gefühlt nicht beeinflussen, auch bei den vielen direkten Duellen. Das ist einfach nicht absehbar, nicht berechenbar. Um Darmstadt und Schalke einmal zu beenden. Darmstadt 50 Punkte, Rang 4 aktuell. Die nächsten 3 Spiele sind Bielefeld, Hannover und Fürth, haben aber, wie gesagt, auch noch Elversberg und Paderborn zu Hause. Schalke steht mit 52 Punkten auf Rang 1. Und die nächsten 3 Spiele sind der KSC, Elversberg und Münster. Und ich möchte das nochmal unterstreichen, was du gesagt hast, Matthias, der Aufstieg, der wird nur über Schalke gehen, und ich lege mich hier mehr oder weniger auch schon fest, ich glaube, die gehen hoch. Ich sehe es nicht. Auch durch diesen Push, den sie im Winter nochmal durch die Neuzugänge bekommen haben, diese Variabilität. Ich finde, du hast in diesem Spiel schon gemerkt, dass ein Edin Dzeko gefehlt hat, weil diese Anschlussstation ein bisschen gefehlt hat. Silla ist einfach ein anderer Spielertyp und der kriegt dann diese Tiefe gegen so gute, defensiv gute Gegner nicht rein. Ja, er war bei der einen Ecke dann da und das ist dann auch das Knipsergehen, ist ja auch gut. Aber ich glaube, mit Dzeko wäre es nochmal ein anderes Spiel gewesen, weil er die Verteidigung ein bisschen anders beschäftigt hätte durch seine Physis, durch seine Cleverness gegen den Ball, mit Ball. Das hat Schalke ein Stück weit gefehlt und etwas zahnloser gemacht. Trotzdem, der ist ja jetzt nun auch wieder, da wurde ja die Sperre reduziert. Das ist anscheinend auch möglich, war bei Hertha und Kovnatski nicht möglich. Das ist alles eine super eigenartige Linie seitens des DFB, aber sei es drum, darum soll es jetzt nicht gehen.
Kommt und sie haben vielleicht ihren Durchhänger auch schon hinter sich. Die hatten ja zum Beginn der Rückrunde, als alles rund um Dzeko gehypt war, da hatten sie die Ergebnisse nicht so in Serie.
Und Ende der Rückrunde mit diesem Spiel gegen Braunschweig war schon nicht gut.
Genau.
Und so. Also, richtig. Ja, und ich glaube auch. Vielleicht
haben sie sich da jetzt die Auszeit in Anführungszeichen schon genommen. Aber auch der Endspurt, klar, wird eine Nervensache. Ne? Wer hat dann, wenn es drauf ankommt in der Crunch-Time, wer kriegt die Flatter oder wer ist gefestigt?
Wer ist gefestigt? Und da sind diese riesigen Fanmassen von Traditionsvereinen ja auch immer Fluch und Segen zugleich. Das kann eine Wucht entwickeln, die kein anderer Verein entwickeln kann. Das kann dich aber auch unter Druck setzen wie nirgendwo anders. Also ja, Standortfaktor sicherlich auch noch eine zum Ende hin. Und dementsprechend gehen wir jetzt dann auch weiter, denn das Spiel ist zu Ende erzählt und wir kommen zu einem Spiel, wo habe ich es denn genau, wo jetzt kein Team mehr von oben beteiligt war, denn das ist das Spiel Fürth gegen den KSC. Fürth verliert gegen den KSC, nach zuletzt 10 Punkten aus 4 Spielen. Das war dieses beeindruckende Fürth, was Tobi schon erwähnt hat, wo keiner wusste, woher das jetzt eigentlich schon kommt. Weil ich muss auch sagen, für mich war gefühlt, also Bauchgefühl von außen, für mich war die Heiko-Vogel-Nummer schon wieder auserzählt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er nochmal den Schlüssel findet, da nochmal richtig reinzukommen, in die Ergebnisse reinzukommen. Und plötzlich passierte es dann auch noch gegen Top-Teams wie gegen Hannover. Das ist auch das, ist diese verrückte zweite Liga. Du kannst auch kein Team, was unten drin steckt, irgendwann mal abschreiben. Das funktioniert nicht. Auch deshalb nicht, weil Futgor hier in der ersten Halbzeit schon in der 5. Minute das 1-0 macht und die erste Halbzeit von Fürth, soweit ich das mir nachlesen konnte, denn ich konnte das Spiel nicht sehen aufgrund anderer Spiele, ging die erste Halbzeit insgesamt auch in Ordnung für Fürth. So, also ganz gute Struktur gegen den Ball. Der KSC jetzt nicht mit den riesigen Chancen. Nur ging alles mit der 47. Minute dahin, wenn man so möchte, mit dem 1-1 von Pinto Pedrosa, eines der vielen Talente beim KSC, Eigengewächs, macht das 1-1. Daraufhin entwickelt sich ein ja offeneres Spiel, aber so wie ich das verstanden habe, mit immer mehr Momentum seitens KSC. Und das schlägt sich dann vor allem in der Nachspielzeit nieder. Fukuda in der 90+3 und Schleusen in der 90+7, die dann das 2-1 und 3-1 machen und so die Partie drehen. Den KSC wahrscheinlich wirklich aus der Rechnung jetzt nehmen bezüglich Abschiedskampf, das haben wir schon besprochen. Aber Fürth auch wieder sehr reinziehen in die Nummer und den Drive der letzten Wochen eben nicht weiterführen lassen mit 29 Punkten und dem schlechtesten Torverhältnis. Das sollte zu erwähnen sein, denn das kann am Ende ja auch quasi ein Punkt sein für dich. Steht man jetzt auf Rang 14. Tobi, wie blickst du auf das Kleeblatt? Wie gesagt, du hast das ja zuletzt gegen Hannover auch erlebt. Was machen die für einen Eindruck auf dich? Wie kriegst du die überhaupt zu fassen? So von der, auch vom Auftreten her, von der Form her?
Ja, schon. Also ich finde, man sollte auf gar keinen Fall jetzt anfangen, dieses 3-1 von Karlsruhe in irgendeiner Form überzubewerten, denn du hast es gerade gesagt, die Tore sind quasi mit dem Abpfiff gefallen. Jo. Das tut, glaube ich, tabellarisch richtig, richtig böse weh, weil jetzt braucht Fürth sich keine großen Hoffnungen mehr zu machen, Karlsruhe noch einzuholen. Also die müssen jetzt woanders hingucken. Sollte Fürth aber dann bitte auch nicht unnötig verunsichern oder beziehungsweise von dem aktuellen Weg abbringen, denn der Lauf ist gut. Sie haben gegen Hannover völlig zu Recht 2-1 gewonnen. Ich weiß nicht, das war ganz komisch und unangenehm, aber es war halt, also oh Gott, waren wir schlecht gelaunt an diesem Sonntag. Das war wirklich, das war Wahnsinn. Die haben uns einfach 2-1 geschlagen. Keiner hat es kommen sehen. Und wir haben das Hinspiel schon nur 2-2 gespielt. Und da waren sie, glaube ich, letzter oder keine Ahnung, was sie da in dem Moment waren. Aber auch nicht viel weiter oben. Ich finde, Fürth hat eine bessere Mannschaft, als es die Punkte hergeben. Fürth hat offensichtlich ein Gegentorproblem. Das hat Karlsruhe auch. Also zusammen hatten die, glaube ich, schon vor dem Spiel über 100 Gegentore generiert. Jetzt sind es dann nochmal 4 mehr geworden. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen, weil ich komischerweise in diesem anderen Stadion war, wo zeitgleich ein Derby stattgefunden hat. Habe mir dann die Zusammenfassung angeguckt und würde jetzt sagen, Fürth, ähnlich wie Dresden, die sind ja nun auch wenig überraschend punktgleich, auch wenn sie 18 Tore trennen, gehört zu denen da unten, die sich im Moment nicht so viel Sorgen machen sollten. Auch da gilt, wie gesagt, der Blick zurück ist nicht der Blick nach vorne. Müssen wir mal schauen, wie sie denn dann sowas verkraften. Denn jetzt spielen sie als nächstes gegen Paderborn und dann hast du, also gehen wir mal davon aus, dass gegen Paderborn vielleicht nicht ganz so erfolgreich läuft. Aber dann hast du mit Münster natürlich das direkte Duell wieder da unten. Und so wie wir oben die ganze Zeit drüber reden, dass es 6-Punkte-Spiele noch und nöcher gibt, gibt's die natürlich unten auch. Und das wären dann die Dinge, da kannst du noch so einen Lauf haben, wenn auf einmal Münster gegen dich dann gewinnt, dann haben die dich schon wieder eingeholt oder sind bis auf einen Punkt ran. Fürth ist noch lange nicht unten raus, aber im Moment würde ich sagen, sind sie eine der Mannschaften, die einen besseren Eindruck hinterlassen. Allen voran auch, weil sie einfach, ich glaube, die haben einfach Spieler, die besser sind von der individuellen Klasse, als es der ein oder andere da unten zu bieten hat.
Das stimmt. Und mir würde aus Fürther Sicht auch die Heimbilanz durchaus Mut geben, zumindest auch zuletzt. Da war das 2-0 gegen Elversberg, da war das 1-1 gegen Schalke, 2-1 gegen Bielefeld und du hast in den Heimspielen noch Darmstadt, aber vor allen Dingen Nürnberg und Düsseldorf. Und Düsseldorf auch am letzten Spieltag. Da kann für Düsseldorf schon alles durch sein im positiven Sinne. Für Nürnberg ist es das auch. Das sind Heimspiele. Also ja, Frankenderby, wenn du das noch am 32. Spieltag gewinnst, dann will ich mal sehen, wie du gegen Hertha und Düsseldorf einreitest. Also das sind auch noch so Faktoren, die natürlich eine riesige Rolle spielen können. Das Frankenderby war ja, glaube ich, auch das erste Spiel unter Heiko Vogel in der Hinrunde, meine ich mich zu erinnern. dieses 2:2. Ich bin mir recht sicher, dass sie diese zwei Freak-Unentschieden gegen Nürnberg und dann Hertha hatten. Und das waren die ersten Spiele von Heiko Vogel. Aber es ist genau das, was du sagst, Tobi. Allein die individuelle Qualität mit einem Futkoi, mit einem Felix Klaus, mit einem Branimir Hrgota, der jetzt, glaube ich, zumindest, also der ja auch immer irgendwie noch was im Schuh haben kann. Julian Green, der jetzt auch zurückgekommen ist, der jetzt auch sicherlich taktisch, strategisch ein großer Faktor sein kann. Ein, zwei Wintertransfers mit Letaev, den sie geholt haben, der auch nochmal einen Eindruck macht. Also, hui, bei Fürth bin ich, es ist quasi das Hannover 96 der unteren Tabellenhälfte. Ich habe keine Ahnung, was ich da erwarten soll. Kein Plan.
Ja, ich glaube, das, was du sagtest einleitend, Heiko Vogel, die Geschichte schien für mich auch kein gutes Ende zu nehmen. Ne, die ersten Spiele, da fing er dann nach einer Zeit auch an, die Mannschaft anzuzählen. Da dachte ich auch schon,
ja, so, das war ein
schwieriger Move. Aber schlussendlich haben sie nach dem Spiel gegen Magdeburg, das war ja alle noch in Erinnerung, haben 4:5 irgendwie die Kurve gekriegt. Vielleicht auch mit ein bisschen Matchglück, wer weiß. Und sie haben es ja verstanden, offensichtlich die Gegentorflut zu einzudämmen oder in den Griff zu kriegen. Das sind für mich schon auch Elvedi und Will, glaube ich, mit zu nennen. Zwei eben dieser Wintertransfers. Paul Will aus Darmstadt, der hier gerade nicht so die Chance kriegt, ins Team zu drängen. Der ist einfach als Sechser sehr ball- und passsicher. Das ist schon mal was, was dir natürlich Sicherheit geben kann. Sie wirken für mich einfach deutlich stabiler und geschlossener. Ich denke, man hat ihnen auch in Karlsruhe angemerkt, dass sie mittlerweile ein gewisses Selbstverständnis auf den Platz bringen. Gleich für mich Burnic als Pressing-Opfer so ein bisschen ausgeguckt vor dem 1:0, der für Herold in die Mannschaft auf die Position gerückt ist zumindest. Und ich schaue auch nicht viele Fürth-Spiele, aber mir schien es auch so, dass sie jetzt gegen KSC zumindest die Räume ein bisschen enger gestalten. Also sie stehen ein bisschen höher. Dadurch hat der Gegner, wenn er jetzt nicht den Langball sucht, auch vielleicht nicht so viel Möglichkeiten ins Spiel zu finden. Und deshalb war für mich Fürth auf jeden Fall in der ersten Halbzeit der Punktsieger. Und dann haben sie es jetzt hinten raus einfach verloren. Aber auch da, finde ich, sollten sie sich nicht zu sehr verunsichern lassen, sondern ihren Weg, den sie jetzt zuletzt eingeschlagen haben, fortsetzen. Da ging ja offenkundig viel auf. Und insofern auch sie sind mittendrin in der Verlosung, was man ihnen so lange Zeit nicht zugesprochen hätte. Und ja, da wird an der Stelle schon noch was gehen. Ob es reicht, werden wir sehen.
Wenn du gerade auch veränderte Defensivkonstellationen ansprichst, möchte ich nur noch hinzufügen, dass ein Faktor ja auch Silas Prüfrock ist. Zweitbester Name, genau, der zweiten Liga. Mhm. 21-jähriger Keeper, der in der Hinrunde 2 Spiele gemacht hat, aber seit dem 22. Spieltag im Tor steht.
Und nach diesem besagten 4:5 gegen Magdeburg kam rein.
Exakt.
Ja, wurde auch in der Spieleröffnung immer wieder gesucht.
Ja, ist nur 1,80 groß, ne? Also ich kenne in den ersten 2 bis 3 Ligen Deutschlands kein Keeper, der zumindest regelmäßig im Tor steht, der kleiner wäre. Mhm. Also der deutsche Jan Sommer, wenn man so möchte. Und jetzt, glaube ich, ist auch für die U21 nachnominiert worden. Also geht da jetzt so langsam seinen Weg und ist Teil dieses Verbundes, die diese Gegentorflut ein Stück weit aufgehalten haben. Wie gesagt, manchmal bricht es noch so durch, aber insgesamt ist das schon deutlich stabiler geworden. Und auch deswegen kann Fürth sich berechtigte Hoffnung machen, dass es reichen könnte zumindest, denn das, muss ich sagen, war für mich zwischenzeitlich auch so nicht mehr möglich. So, wir kommen zum nächsten Spiel, wir kommen zum nächsten Abschiedskandidaten und das ist Fortuna Düsseldorf. Gemessen an der Zeit würde ich sagen, halte ich da mal kurz meinen Monolog, weil ich sie über 90 Minuten jetzt gesehen habe und dann kommen wir zu 2 Partien, wo jeweils 2 Teams beteiligt waren, die nach unten gucken müssen und die noch ein bisschen mehr Raum bekommen sollten. Wenn ihr aber ganz dringende Einwürfe habt dazu, dann schießt natürlich raus, das steht völlig außer Frage, denn Fortuna Düsseldorf verliert am Sonntagnachmittag mit 2:5 gegen Hertha BSC und das hört sich natürlich erstmal bodenlos an und ist es in einer Hinsicht auch, denn Düsseldorf war an diesem Spiel, also was man vielleicht andersrum, dieses Spiel war untypisch für das Kalenderjahr 2026 von Fortuna Düsseldorf, denn zuvor hat man in 9 Spielen nur 9 Gegentreffer kassiert. Markus Anfang hatte das Defensivproblem durchaus in den Griff bekommen oder hat es in den Griff bekommen bei Düsseldorf. Nur dieses Spiel, er er hat selber mit den Worten gerungen nach der Partie, weil er das kaum einordnen konnte, was da passiert ist. Letztendlich muss man einfach sagen, dass da zwei Dinge aufeinander gekommen sind. Düsseldorf ist seit jeher nicht so gut darin, Konter abzusichern und Gegenpressing-Momente immer voll ins Durchzuziehen. Und Herthas größte Stärke ist das Umschaltspiel. Das ist heute aufeinander getroffen und Hertha war brutalst effizient mit teilweise Traumtoren wie dem von Martin Winkler, der den Ball da in den Winkel schlänzt. Das macht, ich kenne Martin Winkler gut, das macht er nicht jedes Spiel. Und auch Fabian Reese sah, nachdem er jetzt ein Spiel mal aussetzen musste wegen der Sperre, der sah also gefühlt 5 Kilo leichter aus im Sinne von, der war flink, der war spritzig, der war kaum zu fassen in der ersten Halbzeit, hat das vielleicht das beste Spiel seiner Saison gemacht. Das mag komisch klingen, aber es ist tatsächlich so. Und bei Hertha ging im Umschaltspiel alles auf. Gleichzeitig hat Düsseldorf mit auch sehr unerfahrenen Innenverteidigern teilweise auch alles falsch gemacht bei der Konterabsicherung. Da ging alles im wahrsten Sinne des Wortes auf, denn man hat die Räume für Hertha geöffnet. Ich fand es mit Ball okay, was Düsseldorf gemacht hat. Auch nicht die Offenbarung, aber okay. Man geht 1-0 in Führung sogar, muss dann eigentlich das 2-0 hinterherlegen, trifft unter anderem die Latte, lässt das liegen. Und dann, ja, kassiert man dieses 1-1 und fällt daraufhin defensiv auseinander. Nicht in der Gesamtstruktur, aber defensiv fällt man auseinander und dann steht es zur Halbzeit halt schon 1-4. Freakiges Spiel. Wie gesagt, bei Hertha geht jeder Schuss auch so ein bisschen rein. In der zweiten Halbzeit verkürzt du noch auf 2-4. Danach fehlt dir aber auch der Schlüssel und Stefan Leitl hat danach auch erklärt, ey, wir wollten das Ding über die Zeit bringen, wir wollten Düsseldorf auch nicht mehr in die Partie lassen. Da ging es jetzt uns nicht darum, das 6. und 7. zu machen. Und dadurch fehlte der Schlüssel. Am Ende machst du auf, ein Konter noch, dann steht es halt 2-5, geschenkt. Deswegen sieht das Ergebnis sehr schlimm aus. Expected Goals zeigen einem auch auf, das muss so nicht aufgehen, das muss so nicht ausgehen. Und deswegen, ja, ein Spiel, was Düsseldorf wirklich ärgern sollte, weil du darfst dich zu Hause in der Situation, in der du dich befindest, nicht so amateurhaft auskontern lassen. Du bist wirklich sehenden Auges in dieses offene Messer gelaufen. Das geht nicht, das ist zu naiv, das muss einen ärgern. Aber das sollte keine substanziellen Zweifel über dieses Kalenderjahr 26 legen, wie ich finde. Und ich finde, dieses Spiel muss man abhaken. Da geht im Videostudium sicherlich einiges. Du kannst da sehr klar aufzeigen, Freunde, das geht nicht. Aber ne, ich spreche jetzt hier auch über niemanden den Stab, so ungefähr. Ich glaube, die Taktik kann Markus Anfang fahren. Hast jetzt eine Länderspielpause, kannst dich sammeln. Danach geht's gegen Kaiserslautern, Kiel und Magdeburg. Ja, das ist dann teilweise auch noch mal deftig nach unten hin. Aber mir fällt schwer, dieses Ergebnis irgendwie zu überbewerten. Das sehe ich irgendwie nicht.
Ja, da würde ich auch gerne noch meine paar Cent dazugeben. Also für mich war Düsseldorf durchweg im Spiel. Also sie haben nach der Führung, wie du sagst, das 2-0 liegen lassen. Nach dem Ausgleich haben sie auf die erneute Führung gedrängt, hatten zumindest Abschlusschancen. Nach dem Rückstand haben sie auch versucht, sofort postwendend den Ausgleich zu erzielen. Sie haben es dann, glaube ich, manchmal im Passspiel nicht so sauber gemacht, woraufhin dann Hertha sofort zuschnappen konnte.
Das waren dann die Geschenke, die Hertha dann nutzen konnte, richtig.
Genau, und das ist natürlich Herthas Prime, ja, haben wir gegen Darmstadt auch gesehen, das ist für mich Hertha, Berliner Sprinterclub, also es ist einfach phänomenal, was da im Umschaltfußball geht und mit Reese, der rechts wie links platziert, Flanken schießen und passen kann, perfekt.
Rekalo war in diesem Spiel auch hat wieder mal unter Beweis gestellt, dass er eigentlich nicht in die zweite Liga gehört.
Genau, und zu Düsseldorf, natürlich haben sie nach wie vor Ausfälle. Das ist auch ein Teil der Wahrheit, der sie sicherlich nach wie vor limitiert. Auch das Anfang zur Pause gar nicht wechselt, kann man so deuten. Entweder war eigentlich mit der Herangehensweise des Spiels einverstanden und hat die Sinne geschärft für das Defensivverhalten. So ganz sicher wäre ich mir aber nicht, weil das war doch zu sehr in den Brunnen gefallenes Kind. Aber er hat nicht gewechselt, sagt vielleicht auch was über die Personalsituation
aus. Kam nicht Lündal zur zweiten Halbzeit direkt?
Der kam in der zweiten Halbzeit, aber noch nicht zur Pause.
Okay.
Das war, ich sehe es gerade, 66. zusammen mit Lenz. Und schlussendlich, was aber wirklich das Haar in der Suppe ist, ist auch die Offensivschwäche. 26 Tore nach 27 Spielen ist einfach arm. Und hätten sie Itten nicht, dann würde ich gerne mal wissen, wie das aussieht, weil der hat bislang zweistellig getroffen, hatte in der einen oder anderen Torverbreitung auch seine Füße oder Köpfe im Spiel. Also das müssen sie schon verstehen, wenn sie vorne schon nicht viele Tore schießen, dass sie dann hinten nach Möglichkeiten die Null halten. Aber das würde mir schon ein bisschen Rätsel aufgeben. Gleichwohl habe ich sie auch vor kurzem in Darmstadt gesehen. Das ist jetzt kein Team, das du da in ernsthafte Abstiegsnöte rechnen musst. Aber wenn sie sich natürlich nicht besinnen oder zu sehr in Sicherheit liegen, dann kann sie ihnen auch auf die Füße fallen. Aber für mich ist das schon ein Team, das da genug Substanz haben sollte. Und der eine oder andere wird ja auch wieder zurückkehren, um da sich fernzuhalten von dem gröbsten Schlamassel. Aber die Harmlosigkeit im Angriff, die ist schon ein Faktor.
Definitiv. Das war auch teilweise einfach Unvermögen, wie sich da Paulina und Co. angestellt haben. Appelkamp ohne Itten fehlte einfach wirklich komplett die Qualität und Kaltschnäuzigkeit. Aber wie gesagt, das Thema Fortuna Düsseldorf wollten wir damit einmal abschließen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir in den Schlusssport in zwei Partien, wo auch noch mal einiges drin war. Beginnend mit dem 3:1 Auswärtssieg vom 1. FC Magdeburg in Münster. Münster verliert damit das erste Spiel nach dem Aus von Alexander Ende. Das Ende, nachdem es 0:6 gegen Dresden war, dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hatte. Und daraufhin darf jetzt wieder das altbekannte Trio rund um Schulze Marmeling übernehmen und versuchen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen bei Münster. Ich konnte das Spiel nicht sehen und das war jetzt zu nah an der Aufnahme, am Aufnahmezeitpunkt. Deswegen, Tobi, du hast, glaube ich, die Konferenz zumindest geguckt. Kannst du mich vielleicht so ein bisschen reinholen in die Kräfteverhältnisse in diesem Spiel? Vielleicht auch mit Fokus auf Magdeburg, dass wir dann den Sieger hervorstellen und danach können wir gerne auch über Münster vermehrt reden.
Jein, also genau, ich habe es in der Konferenz gesehen und hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass mir das Spiel, ich konnte es nicht so ganz greifen, also immer wenn sie da waren, passierten irgendwie Sachen, die nicht zu dem passen, was bisher irgendwie so war, deshalb kann ich da gar nicht so richtig tief in die ganze Geschichte einsteigen, vielleicht noch ergänzend zu der Schulze-Marmeling-Geschichte. Ich fand, Preußen Münster hat sich da sehr zurückgehalten. Das ist ja, also er darf es ja nicht machen. Wenn sie es machen, müssen sie Strafe zahlen. Ich glaube, man hat da jetzt erstmal ganz kleine Brötchen gebacken, was das als Übergangslösung oder als längere Übergangslösung angeht. Man hat so kommuniziert, dass das erstmal für heute gilt und dann gucken wir mal weiter. Und klar, gewinnen sie das 3:1, dann ist man sicherlich auch bereit, den einen oder anderen Ärger mit dem DFB einzugehen. Jetzt guckt man halt mal so, was der Markt hergibt und ob Bielefeld schneller ist oder, weiß ich nicht, wer dann am Ende wo landet. Aber von dem, was ich gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass Magdeburg das schon zu Recht gewonnen hat. Sie hatten mehr vom Spiel, sie hatten die besseren Chancen. Und natürlich ist es dann insgesamt, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal nachgucken, dass ich die Uhrzeit nicht durcheinander werfe. Genau, mit dem Elfmeter kurz vor der Halbzeit machst du es dir natürlich dann auch ganz nett zurecht, wenn du schon kurz vor der Halbzeit das 1:0 schießt, Zukowski dann noch das 2:0 nachlegt und dann, glaube ich, mit einem Empty-Net-Goal zum 3:1 hinten raus in der 95. den Sack zumachen kannst. Also ich muss sagen, es passte irgendwie in die aktuelle Phase von Preußen Münster rein. Die stehen jetzt ganz unten, da ist der Trainerwechsel erstmal verpufft, beziehungsweise da es kein richtiger Wechsel war, sondern nur so eine Interimslösung, hat man ja die Patrone noch in der Länderspielpause. Und am Ende muss Preußen Münster, glaube ich, am glücklichsten sein, dass sie nur 3 Punkte hinter Platz 12 stehen, auch wenn es im Moment alles sehr, sehr ungemütlich ist in Münster. Deshalb auf gar keinen Fall werden sie abgeschrieben an dieser Stelle. Den Fehler wird hoffentlich keiner machen, aber ich würde mir durchaus als Münster-Fan überlegen, könnte das nochmal so gut laufen wie letzte Saison, wo wir in den letzten 3-4 Spielen das Ding komplett auf links gedreht haben, oder wird es dieses Mal wirklich enger und wir schaffen es dann vielleicht doch nicht.
Dann lass uns doch kurz bei Preußen Münster bleiben und dann vielleicht hinten raus über das Auswärtsteam reden, ist vielleicht dem Spielverlauf entsprechender. Also ich glaube, also ich fand es erstmal sehr, sehr schade. Gehen wir kurz auf diese Trainerentlassung ein. Erstmal, ich finde es sehr schade, dass das mit Ende nicht ganz geklappt hat. Es war auch kein Reinfall, es war jetzt keine Vollkatastrophe. Zwischenzeitlich hat Preußen Münster mit dem besten Fußball dieser Liga gespielt. Ich finde, man hat die sehr klare Idee von Ende erkannt. Dann ist man irgendwann, also vor allen Dingen zu Saisonbeginn, über sehr viele Verletzte gestolpert, ist vielleicht deswegen auch nie mal in eine Serie gekommen, so dass vielleicht mal noch mehr Selbstverständnis hätte entstehen können, man sich ein bisschen Puffer anfrisst, wie es vielleicht zwischenzeitlich auch Bielefeld oder so getan hatte. Und deswegen hast du irgendwie immer darum getänzelt unten im letzten Drittel. Und irgendwann fehlt aufgrund ausbleibender Ergebnisse ja auch das Selbstverständnis. Und das ist das Wichtigste in so einem anspruchsvollen Fußball, wo du eben nicht jeden Ball nach vorne klärst auf den langen Zielspieler. Weil das kannst du immer. Aber diesen Kombinationsfußball zu spielen, dieses flache Spiel zu spielen, da brauchst du schon sehr viel Mut. Der hat zum Ende hin gefehlt. Das finde ich sehr schade, weil, wie gesagt, ich finde es erstmal schön, wenn Mannschaften sagen, wir wollen für einen gewissen Fußball stehen, wir entscheiden uns für die mutige Lösung. wir bauen sogar den Kader danach um, machen das nicht halbgar. Daran ist Hertha zum Beispiel in den letzten Jahren oft gescheitert, dass du gesagt hast, ja, Christian Fjell, aber Kader sagt nicht Christian Fjell. Naja, gut, dann kannst du es auch lassen. So, und jetzt steht man da, wo man steht. Dieses Spiel, Matthias, ist vielleicht noch kein Fingerzeig in irgendeine Richtung.
Ja, also ich finde, dass schon diese Phase vor der Pause mitentscheidend war für das Spiel, weil zum einen erzielst du als Münster ein Tor, das dann aberkannt wird, weil der Eckengeber bei dem nach außen geklärten Ball mehr oder weniger auf der Außenlinie steht und damit im Abseits. Das war schon schwer zu verdauen, weil es erstmal gar nicht ersichtlich war, warum das bitte schön zurückgenommen werden sollte. Mhm. Und direkt im Anschluss kassierst du durch einen Elfmeter das 0-1. Und bis dahin hatte Magdeburg mehr vom Spiel, ohne jetzt gleichwohl super viel aus seinem Übergewicht zu machen. Und dann war das Bild in der zweiten Halbzeit ein anderes. Also ich habe es in der Konferenz geschaut, deshalb auch eher selektiv. Aber dann war es natürlich, wie es der Klassiker so ist. Du bist das Team, das in Rückstand geraten ist. Du hast mehr Spielanteile, musst aber halt auch versuchen, aus den Spielanteilen etwas zu machen. Und das ist nicht so wirklich geglückt. Also Magdeburg oder Münster vielmehr ist im Verlauf der Saison viel zu oft in Rückstand geraten. Also ich finde auch, sie haben ein Lob verdient, das vielleicht im Endeffekt nichts wert ist, aber eben in der zweiten Saison, die ohnehin als die schwerere gilt, nach Klassenerhalt, dann ein Spielsystem einzuführen, das auf Ballbesitz gemünzt ist, ist schon sehr mutig. Und ich finde, sie haben es oft genug bewiesen. Gerade am Ende der Hinrunde hatten sie Elversberg dominiert und verlieren. Und es gab auch noch andere Spiele, wo ich sie besser gesehen habe. Und sie gehen dann mit 0 Punkten raus. Das heißt, sie müssen es einfach mal verstehen, diese frühen die Rückstände in den Griff zu kriegen. Sprich, sie müssen mal in Führung gehen. Und dann bin ich mal gespannt, was das mit der Mannschaft macht. Und im Endeffekt war es dann heute so, dass Magdeburg effizient war. Also sie haben den Elfmeter verwandelt, sie haben dann auch mehr oder weniger mit dem ersten Schuss in der zweiten Halbzeit dann das 2-0 gemacht, der auch noch ein bisschen abgefälscht war, also auch hier für Münster.
Ja. Und das ist halt die Lebensversicherung Zukowski, wie Cedric Itten bei Düsseldorf und solche Spieler fehlen wiederum Braunschweig oder Münster.
Ja, also Zukowski, ne, hat jetzt schon 13 Tore, glaube ich, erzielt und er war noch gar nicht von Anfang der Saison dabei, also ist im Endeffekt derjenige, der Kars ersetzt hat, und zwar nahtlos, also was die Torausbeute anbetrifft. Und Magdeburg ist ja noch ein Team, das die meisten Torschüsse abgibt, zwar nicht aus den gefährlichsten Situationen, hatten wir in einer der letzten Aufnahmen hier gehört. Nichtsdestotrotz, sie sind eine Mannschaft, die auch Dominanzfußball spielt, gleichwohl nicht zwingend in Tore ummünzt, und daran krankt das System, obwohl sie so einen abschlussstarken Spieler haben. Also Magdeburg ist für mich eher so ein bisschen schwer zu greifen, weil sie Fußball spielen, ohne jetzt die Punktausbeute einzufahren, die sie eigentlich verdienen würden. Und dennoch haben sie einen der besten Stürmer der zweiten Liga. Also es ist eigentlich so ein bisschen Paradoxon. Und beide sind für mich wirklich Teams, die immer noch Kandidaten sind, losgelöst von der aktuellen Tabellensituation, die schwer gucken müssen, wie sie da unten sich rauskämpfen. Das ist mit einem, was weiß ich, 7 Punkten aus 3 Spiele schon fast getan, zumindest für den Moment. Aber die müssen sie halt auch mal holen. Also sie müssen an der Stelle, muss Magdeburg es verstehen, ihr Übergewicht in Tore umzumünzen, und Münster muss es verstehen, endlich mal nicht in Rückstand zu geraten. Und bei Münster bin ich mir nicht so sicher, wie das verfangen wird, kommt natürlich auf die Trainerpersonalie an. Und sie hätten gegen Magdeburg, da war ich, zumindest hatte ich ein Auge drauf, weil Magdeburg ja so als Mannschaft gilt, die auch bei defensiven Standards anfällig ist für Gegentore. Und Münster hat es aber nicht verstanden, da wirklich was draus zu machen. In der 80. Minute oder kurz danach dachte ich schon so, Reimann faustet einen Eckball an die Latte. Kann passieren, aber im Moment waren ja auch die Fünfer überladen, noch und nöcher. Und wahrscheinlich hat man es auch erkannt, dass Magdeburg da anfällig ist. Aber dennoch, Münster hat es nicht verstanden, dann noch das Spiel umzubiegen. Und ich würde sagen, sehr wichtiger Dreier für Magdeburg. Auf den lässt sich jetzt erstmal aufbauen. Sie müssen auch verstehen, ihre Heimschwäche abzustellen. Das war bislang ein Wunderpunkt.
Das ist ja immer wieder abstrus, diese Statistik. Völlig. Kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja. Und jetzt habe ich die nächsten Spiele von Ihnen nicht im Blick, die wirst du gleich sagen, aber Sie müssen verstehen, Ihr Übergewicht in zumindest Punktgewinne umzumünzen und zu Hause mit dem kraftvollen Support, der immer da ist, auch mehr Punkte zu sammeln.
Ja, ich habe ja schon öfter, das zieht sich auch so ein bisschen durchgeguckt, was macht einem denn Mut vielleicht? Ist es auch die Formstärke einzelner Spieler? Magdeburg zum Beispiel kann ja immer auch zum einen auf die individuelle Qualität eines Adek verweisen, aber eben auch jetzt auf diese absurde Stärke Zukowskis. Die kann den Unterschied machen. Dieser Punkt fehlt mir bei Münster komplett.
Mhm.
Der, der am ehesten den Unterschied machen könnte, wäre vielleicht noch Oliver Batista Meier.
Ja.
Und selbst der hat das
von Anfang an gespielt. Ne? Genau. Den hat man erstmal außen vor gelassen und hat mich überrascht, aber da würde sich was dabei gedacht haben. Er kam dann rein, auch das kann ja nochmal in dem Spiel was geben, wenn so einer der Gefahrenmomente heraufbeschwört von der Bank kommt. Aber ja, im Endeffekt fehlt ihnen vorne tatsächlich jemand, der verlässlich knipst. Und jemand wie Wilhelmsson, der in Darmstadt schon viel Verletzungsprobleme hatte, zieht sich leider auch in Münster fort, ist auch kein verlässlicher Garant. Schon gar nicht.
Lukoc und Badmas verletzt, also wenn es irgendwelche anderen Kollegen in dem Kader gäbe, die vielleicht nochmal was machen könnten, auch die fehlen dann auch noch. Also es kommt da dick und ja, also ich würde auch sagen, aufgrund dieser Niederlage wird wahrscheinlich nochmal ein neuer Trainer gesucht. Da gibt es Gerüchte um, ich glaube, Markus Wörle, von der bei Ulm der Ulm betreut hatte, bis in die zweite Liga hin, ja auch für sehr gute Defensive stand bei Ulm. Also das würde schon passen. Aber bei Münster macht mir gerade nicht so viel Mut. Ich weiß zumindest nicht, woran man sich hochziehen soll. Auch wenn natürlich ungeahnt immer ein Trainerwechsel irgendeinen Impuls geben kann, dann gewinnt das erste Spiel, dann stellen sich vielleicht neue Spieler hervor, die den Unterschied machen können, die man vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. All das haben wir schon erlebt, ist nicht undenkbar. Trotzdem sehe ich bei Münster gerade nicht nur aufgrund dessen, weil sie jetzt Tabellenletzter sind, das ist ja wie gesagt alles sehr eng, einfach aufgrund der Auftritte zuletzt am schwärzesten, wenn man so möchte. Und in den nächsten Spielen treten sie an gegen Kiel, das ist das nächste Auswärtsspiel, und gegen Fürth. Boah, das sind also direkt mal direkte Duelle. Und danach spielst du gegen Schalke. Sie haben aber auch noch Bielefeld, Hannover, Darmstadt und Elversberg, was ich damit sagen will. Sie spielen nur noch gegen Teams, für die es um richtig was geht. Also sie können jetzt nicht auf die auf irgendeine nonchalante Spielweise eines Gegners setzen. Das wird nicht funktionieren. Magdeburg, wie gesagt, mit immens wichtigen 3 Zählern, sind jetzt mit 27 Zählern auf Rang 17, aber eben mit sehr viel Tuchfühlung nach oben. Die nächsten 3 Gegner sind zu Hause gegen Bochum, ein Auswärtsspiel in Paderborn und ein Heimspiel gegen Düsseldorf. Und bei Magdeburg sehe ich halt immer das Potenzial. Also Magdeburg ist für mich wiederum eine Mannschaft wie Fürth, wie, weiß ich nicht, wie man da noch nennen könnte, eine Mannschaft, die kann erstmal eigentlich jeden in dieser Liga schlagen. So, das ist im Köcher und das sollte einen Mut machen, wenn du jetzt sogar vielleicht Spiele gewinnst, in denen nicht alles funktioniert, weil du einfach eine gewisse Effizienz an den Tag legst, dann kann das funktionieren. Dann kann das funktionieren. So, und dann sind wir beim letzten Spiel angekommen. Das letzte Spiel hat auch 2 Mannschaften betroffen, die noch um einiges spielen, auch wenn eine Mannschaft da vielleicht schon ein bisschen beruhigter ist. Das Spiel, was ich benenne, ist Bochum gegen Kiel. Das gewinnt Kiel mit 3-2. Und alles, was ich mir dazu jetzt angucken und durchlesen konnte, sagt, Tobi, ein Sieg der Effizienz.
Ja, und der schönen Tore. Also da muss man ja wirklich Kiel jetzt auch mal loben. Die kamen von ganz weit unten und aus ganz düsteren Zeiten. Also, hatte ich irgendwie, war so die zweite Mannschaft, die ich, wenn ich nicht so regelmäßig auf die Tabelle gucke, irgendwie woanders verortet hätte.
Ja, sind so Schläfer, das stimmt schon.
Ja, Husch die Busch waren sie auf einmal ganz, ganz weit da unten drin. Haben jetzt aber, und das muss man ganz klar sagen, Bochum geschlagen. Bochum die perfekte Chance genommen, sich mit Nürnberg, Karlsruhe, Lautern und Hertha in dieser Fünferliga einzumuckeln, wo nichts mehr passiert. Ich glaube auch weiterhin, dass Bochum nichts passiert. Dafür haben sie genug Mannschaften nach unten im Weg. Aber für Kiel war es der auf jeden Fall viel, viel wichtigere Sieg. Die 3 Punkte brauchten sie super dringend. Und das 1-0, das haben sie gemacht wie eine Mannschaft von ganz oben. Wie sie da gekontert haben, zur Grundlinie durchgegangen sind, den Ball zurückgespielt haben. Das sah ganz hervorragend aus. Das 3-2 war ein absolutes Traumtor. Ich weiß gar nicht, das waren so 20, 25 Meter. Schön reingezirkelt, das Ding. Also die haben nicht gespielt wie jemand, der eigentlich in absoluter Abstiegsnot ist. Und Bochum hatte sich dann ja irgendwann dezimiert, waren nur noch 10 Mann. Ich glaube, das war so um die 60. Minute rum. Und dann dachte ich, da lagen sie 2-1 zurück, die Bochumer. Da dachte ich, das Thema ist jetzt durch. Haben aber dann noch in Unterzahl Philipp Hofmann das 2-2 gemacht. Und dann aber irgendwie schon verdient verloren. Also das war ein Sieg von Kiel, den sie sich erarbeitet haben, den sie clever geholt haben. Und natürlich Tim Walter, müssen wir drüber reden. sonst wäre es dann auch schon wieder ungemütlich geworden. Also ich will auf gar keinen Fall stelle ich mich hier hin und mache eine Trainerdiskussion in Kiel auf, aber weiß nicht, da hätte sich bestimmt jemand gefunden, der sagt, dass das nicht so gut funktioniert hat. Also ganz, ganz wichtiges Ding für Kiel. Also wirklich, egal ob sie wieder so viel oder wieder Gegentore gekriegt haben, aber sie haben jetzt erstmal ein Spiel gewonnen. Sie fahren nicht mit der ganz großen Panik zum nächsten Spiel gegen Preußen Münster und glaube, gehören definitiv zu denen, die nicht abzuschreiben sind und die Sache da unten wieder super unterhaltsam und sehr, sehr spannend machen.
Ja, bleiben wir bei Kiel. Ich glaube, auch da wieder die Suche nach der Hoffnung ist auch da, dass der Kader ja individuell sehr gut ist. Das zeigt sich dann vielleicht auch in gewissen Toren. Der Kader ist gut. So, jetzt vielleicht nicht den klaren Unterschiedsspieler. Gut, man könnte Bernhardsson nennen, aber der ist diese Saison einfach nicht der aus den letzten 2-3 Jahren. Aber im Durchschnitt ist dieser Kader einer der besseren in dieser Liga, wie ich finde. Da ist die Abstimmung vielleicht nicht gut, da gibt's gewisse Zonen im Kader, die nicht gut sind, eine gewisse Unwucht, auch fehlende Erfahrung teilweise in Deutschland in der zweiten Liga im Abschiedskampf geschenkt. Aber im Durchschnitt ist das ein talentierter Kader, der solche Spiele dann vielleicht mal drin hat, wo jetzt nicht alles funktioniert, wo du nicht gewinnen musst, aber du gewinnst halt, weil es reicht. Und ja, ein unglaublich wichtiger Dreier. Kiel schiebt sich damit auf Rang 16 mit 28 Punkten, hat mit minus 8 noch eines der besseren Torverhältnisse, sagen wir mal so, kein gutes, aber eines der besseren. Auch das kann ja Ausschlag geben am Ende und dementsprechend ja super wichtiger Sieg für Tim Walter, der erste Sieg. Es ist der erste Sieg für Kiel generell nach zuvor 8 sieglosen Partien, in denen es insgesamt nur 2 Punkte gab. Das ist schon übel. Die nächsten Gegner sind Münster, Düsseldorf und Kaiserslautern. Da kann man was holen mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, wie ich finde. Und Matthias, du willst auch unbedingt was zu den Norddeutschen loswerden.
Also ich gehe auch nochmal auf diese Partie jetzt heute ein. Tobi hat es gesagt, die Tore waren schon sehr fein. Also während Bochum für mich so ein bisschen übereifrig und wild und mit Wucht nach vorne agierte.
Aber das ist Bochum ja permanent
unter Uwe Rösler. Und da war Kiel mit den Toren schon fast mit der feinen Klinge unterwegs. Also gerade dieses Kontertor sehr zielstrebig, aber auch überlegt dann wiederum so ein bisschen No-Look-Pass in den Rückraum. Aber da ist dann Davidsen und köpft ein. Auch das 3:2 hervorragend ausgeguckt, wie man den Ball nicht mit Wumms, sondern mit Köpfchen ins Eck schlänzt. Und das 2:1 durch Harris, auch so im richtigen Moment dazwischen gespritzt, während sich die Bochumer nicht ganz einig sind oder eigentlich schon zu sicher waren. Das ist gegessen, da passiert nichts mehr. Und ein bisschen erinnerte es mich, weil es eben parallel lief von der Spiellage so her, ein bisschen an Hertha. Also Kiel hat an der Stelle einfach versucht, schnell und konsequent nach vorne zu spielen. Und Bochum hat sich mit einer gewissen Wucht nach vorne immer gearbeitet und reingeworfen. Wirkte manchmal einfach auch ein bisschen zu kopflos, aber das mag einfach der Konferenz geschuldet sein, dass ich es eben nicht durchweg gucken konnte. Kiel, vielleicht hat es der eine oder andere gehört, Tim Walter sagte nach der letzten Niederlage zu Hause gegen Nürnberg, das ging 3:2 von Nürnberg aus, jetzt gewinnen sie auswärts 3:2, da hatte Tim Walter schon nach dem Spiel gegen Nürnberg gesagt, er ist jetzt zuversichtlicher als zuvor. Und da dachte ich noch so, typischer
Tim Walter. Er hat sich schockverliebt in seine Mannschaft.
Ja, ja, genau. Und damals hatten sie einen Chancenplus. Verlieren 3:2, heute hatten sie einen Chancenminus und gewinnen 3:2. Insofern seine Prophezeiung könnte eintreten und er ist ja ohnehin jemand, der qua Aussagen und Person die Blicke und die Angriffe auf sich zieht. Also das Team, glaube ich, ist hinter ihm als Schutzschirm erstmal gefordert, in Ruhe die richtigen Schlüsse zu ziehen und sein System zu verinnerlichen. Deshalb Kiel hat zu strugglen, die waren auch noch irgendwelche Niederlagen einfahren, aber ich glaube schon, dass Tim Walter an der Stelle die Person ist, die sie da hinten raushält.
Ich gehe da mit tatsächlich. Also ich gehe da mit. Ich finde, spannend ist so ein bisschen, wie es jetzt beim VfL Bochum weitergeht. Und damit meine ich gar nicht unbedingt bis zum Saisonende, sondern fast im Sommer, weil diese Partie mich nochmal darin bestätigt hat, dass man sich fragen muss, ist Uwe Rösler perspektivisch der Richtige. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, man hat aus den letzten 12 Spielen 2 Siege geholt. 2. Das wird dadurch verschleiert, dass man super viele Unentschieden spielt und sich deswegen auch nie ganz nach unten bewegt. Und ich gehe auch davon aus, dass Bochum die Klasse hält. So, davon gehe ich aus. Man hat es heute verpasst, den Klassenerhalt schon beinahe fix zu machen, wie ich finde, weil wenn du da 3 Punkte holst, dann, boah, also das brennt nicht mehr an bei so wenig Spielen, das glaube ich dann nicht. Aber mir fehlen, ich habe ja auch Bochum gegen Hertha nochmal gesehen, jetzt zuletzt über 90 Minuten, mir fehlen so ein bisschen Mut und Weiterentwicklung unter Uwe Rösler. Ja, da ist ganz viel Stabilisierung und das ist exakt das, was Bochum gebraucht hat und es ist wirklich nicht klein zu reden, wie sehr er Bochum stabilisiert hat und dann aus den Gröbsten bis heute auch raushält, definitiv. Aber ja, ob das über den Sommer hinaus Sinn ergibt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht vorgreifen. Das ist auch die ganz große Frage, wo will Bochum hin? Weil im Sommer wird es so sein, dass bei Bochum sehr viele Spieler gehen, entweder aufgrund des Alters oder weil viele geliehen sind. Es wird wieder einen Umbruch geben. Genau dann kann ja wiederum Rösler gut sein, der sie an die zweite Liga gewöhnt, der da ein bisschen Härte reinbringt, ein bisschen Realismus, der sagt, ey, nur Klassenerhalt, wir bleiben hier drin, keine Experimente, zack, bumm. Das kann für Bochum total in Ordnung sein, das weiß ich nicht genau. Per se, glaube ich, ist schon Bochum ein Team, was sich zur oberen Tabellenhälfte der zweiten Liga zählen möchte. Eines dieser Teams, was wahrscheinlich für sich definiert, ja, wir wollen Top 25 Deutschland sein, wie viele Teams es für sich in Anspruch nehmen. Weiß nicht, wie schnell sie da hinkommen wollen nach diesem eher Horrorjahr. Man darf ja nicht vergessen, wie die Saison losging mit Dirk Dufner und Co. Aber ja, also ich finde es ein bisschen uninspiriert, die ganze Nummer. Und das ist per se erstmal in Ordnung, wenn du einfach in der Klasse bleiben möchtest. Das wird auch reichen. Und für mich sind sie, wie gesagt, auch zu stabil, um nochmal richtig reinzurutschen. Aber irgendwie bestätigt mich das Spiel in meinen Zweifeln zumindest darin, wie es für Bochum weitergeht. Man spielt also jetzt noch in den nächsten 3 Spielen gegen Magdeburg, Braunschweig und Dresden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du aus diesen Spielen irgendwie, weiß ich nicht, 4 Punkte holst. Wäre nicht berühmt, reicht aber, dann bist du durch und dann kannst du gucken. Aber du spielst danach eben auch noch gegen Fürth und Bielefeld, also gegen alle von unten. Du kannst es auch da, sind wir wieder bei Tobi, man hat das in der eigenen Hand, man darf sich über niemanden beschweren, wenn das am Ende nicht reicht, aber es wird, glaube ich, reichen und nur dann ist die Frage, wo will der VfL Bochum in der kommenden Saison hin?
Ja, also mich erinnert es ein bisschen an die letzte Saison von Darmstadt, auch Bundesliga-Absteiger, wohingegen natürlich Bochum längere Zeit als Darmstadt in der ersten Liga war, das heißt, da waren dann doch nochmal andere Voraussetzungen vielleicht gegeben, nichtsdestotrotz hast du einen schlechten Saisonstart, entlässt den Trainer, der neue bringt den Turnaround. Ich glaube, die werden sich da schadlos halten. Die werden nicht wirklich tief unten reinrutschen, sondern.
Auch da wegen individueller Klasse auch wieder. Philipp Hofmann und Onyeka und Co. sind halt Spieler, die haben andere nicht.
Genau. Darmstadt hat es allerdings, wie man jetzt sieht, in der letzten Saison verstanden, ein Gerüst aufzubauen, auf dem sie wiederum nochmal Adaptionen machen konnten zu dieser Saison und es funktioniert. Und du hattest ja auch schon gesagt, Bochum hatte ja nochmal nachgelegt mit vielen Leihspielern. Das heißt, die sind mutmaßlich ja dann erstmal weg. Was wird dann? Und deshalb bin ich geneigt, hier zuzustimmen. Also deshalb ist für mich auch nicht so ganz absehbar, wo das denn hinführen wird. Diese Saison rechne ich sie unten raus, die werden da nicht mal reinrutschen und dann müssen sie einfach ihre Hausaufgaben in der Sommerpause, ist fast schon zu spät, weil jetzt beginnen ja schon die Planungen bei vielen Teams oder wahrscheinlich bei allen. Deshalb müssen sie zusehen, die richtigen Schlüsse zu ziehen und auch die richtigen Leute zu gewinnen, die ihnen dann die Stabilität geben in der neuen Saison.
Absolut. Tobi, hast du noch was zum VfL zu sagen? Ansonsten würde ich hier langsam den Abbinder machen. Ich
würde tatsächlich nur ergänzen, dass sie, dadurch, dass sie 4 Jahre Bundesliga gespielt haben, Matthias hat es ja gerade gesagt, da ist natürlich dann auch finanziell noch ein bisschen was da vom Fernsehgeld. Also klar, das, was da war, haben sie verjubelt, aber also ausgegeben ist vielleicht netter formuliert. Aber diese Tabelle ist ja so konstruiert, dass die letzten Jahre noch mit reinwirken in dein Fernsehgeld und dass sie sicherlich dann im Vergleich zu anderen Zweitligisten mehr Geld kriegen. Was sie damit am Ende machen, ob sie Verpflichtungen haben, will ich mich gar nicht einmischen, aber wenn nicht jetzt, wann dann so ein bisschen? Also wenn man sich im ersten Jahr natürlich nochmal fangen muss, ist das eine, aber dann im zweiten Jahr, weiß ich nicht, wenn ich 4 Jahre Bundesliga gespielt habe, sollte doch meine Ambition auch sein, dass das jetzt nicht die nächsten 20 Jahre nicht mehr passiert, sondern das ist vielleicht ein bisschen, ne? Liebe Grüße an alle Vereine, die sich dann irgendwann in der zweiten Liga im 7. Jahr wiedergefunden haben und auch nicht wissen, wie das eigentlich so passiert ist. Deshalb sollte der VfL Bochum sich einigermaßen beeilen. Und bevor du den Abbinder machst, vielleicht noch mit Hannover 96 abschließen, denn wir haben jetzt ungefähr 2 Stunden aufgenommen.
Oh nein, haben wir den Full Circle Moment?
Nein, ja, also ich wollte eigentlich nur genau mit der Schmattke-Geschichte, die jetzt auch ungefähr 2 Stunden alt ist, sagen, dass natürlich in den 2 Stunden hier sehr, sehr viel bei meinem WhatsApp-Kanal passiert ist und eingeflogen ist nach Nachrichten und Screenshots und Meinungen und Es lohnt sich auf jeden Fall, das Auge nach Hannover zu richten in dieser Osterpause oder in dieser Länderspielpause kurz vor Ostern. Da ist das, also wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht die Gerüchte vorbeten, aber wenn davon auch nur die Hälfte stimmt, herzlichen Glückwunsch, es ist wieder Hannover, wie wir es lieben.
Jawohl.
Wie es wirklich, liebe Grüße an, ich kann das alles nicht mehr, das ist eine der Nachrichten, die ich gekriegt habe und ich kann es auch wirklich nicht mehr. Es ist, wie kann man denn 13 Jahre später nochmal auf den gleichen Taschenspielertrick reinfallen und ja, egal. Es deuten sich Parallelen an und es, oh mein Gott, Ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich keinen Hannover 96 Podcast mehr habe. Das an dieser Stelle noch abschließend gesagt. Ich glaube, das habe ich öfter gesagt, als ich sollte. Naja, egal. Fürchterlich, ganz fürchterlich.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, das ist doch der Abbinder. Dann machen wir das genau so. Mir bleibt eigentlich nur noch mal zu sagen, unterstützt diesen Podcast gerne finanziell. Wisst ihr ja. Und zum anderen kann ich sagen und ankündigen, dass natürlich wieder Spieltagssendungen zu den Männern und zu den Frauen kommen. Und ey, abonniert doch mal den Kanal fürs Tribünengespräch. Da kommt bald was, hat mir Max gesagt. Ich weiß selber noch nicht was, ich bin genauso gespannt wie ihr. Aber ich soll ankündigen, da kommt bald was. Schaltet rein, abonniert und ansonsten Matthias, Tobi, vielen lieben Dank für eure Zeit.
Danke. Gerne.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.